Und dann kommt irgendjemand und sagt mir, ich bin nicht deutsch, verstehst du? So?
Gleichzeitig sagt mir jemand, okay, er ist stolz darauf, wo du rausgeplumpst bist.
Ja. Ich habe halt immer russisches, ja. Natürlich.
Dorf, Mantel.
Oh, Dorf. Lecker. Lecker.
Was auf die Ohren mit Hering und Gurke von Nathalie Katzenelson.
Yay! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hering und Gurke. Mein Name ist Nathalie Katzenelson und ich bin wirklich aufgeregt. Ich darf heute die wundervolle Antifuchs bei mir begrüßen. Es ist mir eine unfassbare Freude und auch wirklich eine Ehre, dass du die Zeit gefunden hast, heute hier bei mir zu sein.
Ja, danke für die Einladung.
Ich bin wirklich geflasht, dich jetzt hier so in Live und in Haut und Blut und alles so am Start. Man kann dich anfassen.
Ich hoffe, ich werde ganz rot unter der Maske.
Ja, das ist wahrscheinlich der Grund, warum du die trägst, damit das keiner sieht, wa? Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Meine Liebe, wir fangen direkt damit an, womit hier alle anfangen, und zwar mit dem Fail der Woche.
Und jetzt der Fail der Woche.
Was war dein Fail der Woche?
Mein Fail der Woche? Ich bin gestern ins Fitnessstudio und habe meine Sachen, alle, also mein, womit ich reinkomme, vergessen. Naja, sowas passiert mir die ganze Woche irgendwie über. Also ich könnte jetzt alle Fails aufzählen, echt, aber die ganze Woche war ein Fail einfach.
Aber haben die dich trotzdem reingelassen?
Nee, die wollten es nicht. Die wollten dann noch Geld von mir haben. Ich sage, nee.
Aber du bist doch der Member in der Kartei.
Ja.
Echt nicht reingekommen?
Ja, nein.
Und dann bist du wieder nach Hause gegangen?
Bin ich wieder nach Hause gegangen.
Und nochmal hin?
Nee, ich habe aber meine Sportsachen heute dabei, weil ich gehe gleich danach, habe ich mir vorgenommen.
Was? Du träumst niemals. Wird nicht passieren. Du hast schon in einigen Interviews, die man im Netz finden kann, darüber berichtet, warum du eigentlich diese Maske trägst. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Hörer das alle wissen. Deswegen würde ich dich bitten, meinen Zuhörern kurz zu erklären, warum sitzt du jetzt hier eigentlich mit dieser Maske?
Warum sitzt die Verrückte da mit einer Maske? Das ist immer eine schwierige Frage. Weil es ist irgendwie, es hat viele Gründe, die sich mit den Jahren auch immer verändert haben, so, aber initial, als ich die angezogen habe, habe ich halt so ein bisschen Musik gemacht und hatte auch jemand, der mir so ich sag mal, Jugendzentrum-Auftritte verschafft hat, und der fing gleich nach dem ersten an mit, ja, mach doch mal netter, dir als Frau steht das doch gar nicht, so Schimpfwörter zu rappen und sowas, und davon habe ich mich so getriggert gefühlt, so, dass ich dachte, okay, ich zieh mir jetzt eine Maske an, fang an Battle-Rap zu machen und mach so hart, wie es geht, wie echt? Ich nur kann, so, und mach den ganzen netten Kram halt so ohne Maske, dachte ich mir so. Und naja, dann habe ich sie angezogen, habe angefangen zu betteln, und seitdem habe ich sie auch nicht mehr abgezogen.
Ist das, wenn du die aufhast, bist du dann eine andere?
Ich würde eigentlich sagen, nein. Ich habe das Gefühl, dass es eigentlich genau das gleich, also die gleichen Gedanken, die gleiche Scheiße, die irgendwie aus meinem Kopf und aus meinem Mund kommt. Aber ich merke schon, so vor allem früher, das hat mir eine gewisse Sicherheit auf der Bühne gegeben. Du fühlst dich nicht ganz so beobachtet. Du hast das Gefühl, dass du viel mehr auf Knopfdruck funktionieren kannst. Weil ich bin zwar ein sehr extrovertierter Mensch, aber gleichzeitig auch irgendwie total introvertiert und schüchtern. Ich brauche meine Zeit, bis ich so warm geworden bin und irgendwie so bin, wie ich bin. Halt so. Und bis dahin habe ich immer so ein bisschen Hemmung, und die Maske hat mir halt tatsächlich auch geholfen, vor allem auf der Bühne oder bei Videodrehs wirklich auf Abruf einfach das abliefern zu können, was ich abliefern will.
Krass.
Weil sonst mit der Aufregung und alles, also so früher habe ich auch, wenn ich performt habe, mich immer so Maikabel, ich war richtig schüchtern auf der Bühne.
Das
ist echt krass. Ich war 15 Jahre Cheerleader so auf dem Platz, also ich war die lauteste, aber sobald ich auf eine Bühne gegangen bin, weil ich auf einmal so
aber
Nein, mit Hut.
Aber das passt gar nicht zusammen, weil das habe ich mir auch notiert. So, genau, du warst Cheerleaderin. Mhm. Wenn man deine Texte hört, das passt überhaupt nicht zusammen. Das geht gar nicht in meinen Kopf rein. Wie machst du das immer noch?
Nee, leider nicht mehr. Also mir fehlt auf jeden Fall die Zeit und du brauchst ja echt...
Aber das ist ja schon sehr Mädchen-Mädchen eigentlich, oder?
Jein. Also ich würde tatsächlich sagen, dass ich so im Rap schon immer sehr vorurteilt, also wenn du ein Vorurteil gegenüber weiblichen Rappern hast, dann widerlege ich jedes Vorurteil. Und genauso war das schon immer beim Cheerleading. Wir wurden immer sehr viel eben damit konfrontiert, ach ja, das sind die hübschen Mädchen mit den Puschels und Gymnastik ein bisschen. Oh, die sind ja so schön anzugucken. Aber das war harter Sport. Also
ja,
ist wirklich der härteste Sport, vor allem wenn du dann zu einer Meisterschaft hin trainierst. So, ich meine, am Spielfeldrand ist es eigentlich mehr so ein Training, so wenn du für deine Footballer die am Anfeuern bist, so, und der harte Sport, der passiert tatsächlich dann auf den Meisterschaftsmatten.
Hast du dann auch so Flickflacks und Beine in die Luft und so?
Alles mitgenommen. Ich war Flyer, also ich bin rumgeflogen und wurde in die Luft geflogen.
Du bist auch leicht und klein, ne? Also
ja, also ich habe auch, aber ich bin vom Jugendalter dann ins Damenteam gewechselt und in dieser Wechselzeit habe ich auch Mädchen in die Luft geschmissen und sowas. Also das habe ich
hab das
alles
gar nicht
gemacht.
Glauben können. Als ich das gehört habe, dachte ich so, hä, aber das passt gar nicht zu ihr, weil du hast auch mal, also es gibt irgendwie so eine Aussage, wo du sagst, du machst keinen Frauenrap, also du machst keinen femininen Rap, sondern du machst einfach Rap.
Ja, Mann.
Und das finde ich richtig, also ich liebe diese Aussage. Die trifft aber auch zu, weil wenn man die ganzen anderen RapperInnen sich anschaut, und ob man die überhaupt so nennen darf, weiß ich auch nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber wenn man so die zwei, die da rumtanzen und die Titten raushängen lassen, anguckt, dann sind die Inhalte bei denen ganz andere als die, die deine Texte sozusagen pflastern. Deswegen hat das für mich nicht zusammengepasst mit dem Cheerleading. Weißt du, was ich meine?
Ich habe es schon immer geliebt, so diese Brüche. Wenn zum Beispiel auch, ich mag das auch ganz gerne in meiner Musik halt, wenn irgendwie ein zum Beispiel bei Baklava und Bitches ist ein Song, der total das Liebeslied ist irgendwie, aber auch harte Worte einfach drinne ist, und eigentlich ist das Thema so, ne, also ich will Baklava, ich will das Süß, aber du willst die Bitches, und gerade dieser Bruch, dass diese harten Worte dann auf diesen seichten Beat kommen und sowas, das irgendwie, glaube ich, so die auch so was so in mir drinne einfach ist, dass ich immer gerne mit Vorurteilen breche, und sobald irgendwas nicht zusammenpasst, liebe ich es.
Also geil. Du hast schon sehr früh mit Musik machen, hören begonnen. Wie kam es dazu? Wie ist es bei dir passiert?
Das kam so dadurch, dass, also ich war schon immer so irgendwie, dass ich für meine Eltern irgendwie im Wohnzimmer Konzerte gegeben habe, oder als ich ganz klein war, für meine Mama im Bus, während sie mich zum Kindergarten gefahren hat. Später in der Schule habe ich viel im Chor gesungen, Theater-AGs gemacht und sowas. Und dann, ich weiß nicht, mit 14, 15 dann so in die erste Crew irgendwie reingerutscht, weil das Mädchen kann ein bisschen singen.
In Flensburg.
So, genau. Und das Mädchen kann ein bisschen singen, so, oh geil, endlich mal eine Frau, die uns ein paar Refrains singen kann. Und dann war das mit der Zeit aber irgendwann so, dass ich mir dachte, ey, ganz ehrlich, so dieses Rap-Ding, kann das besser als die Jungs, so, das muss ich denen, glaube ich, mal zeigen, wie das geht. Und habe dann einfach angefangen, auch Texte zu schreiben. So, der erste Text, den ich aufgenommen habe, war nicht von mir geschrieben, so, also wo ich mich ausprobiert habe. Damals haben so mir die Jungs noch geholfen, so, und dann dachte ich mir irgendwann, nee, das ist gar nicht mein Style, ich muss das jetzt selber machen, und habe dann seitdem einfach so mein Ding gemacht.
Irgendwie. Gibt es Zeilen von dir, für die du dich heute schämst?
Eigentlich nicht.
Also stehst hinter allem?
Ja.
Also einer meiner absoluten Lieblingssongs von dir ist 1999. Ah. Leute, hört euch den an. Antifuchs 1999. Das ist ein brutaler Track. Oh, unfassbar. Da gibt's eine Line, da sagst du, doch wo ich herkomme, geht man nicht zur Therapie, denn das bleibt in der Familie. Ist das so?
Ja, ich glaube, dass so wie wir aufgewachsen sind, hatten wir gar nicht den Zugang zu sowas. Und ich glaube, dass Therapie auch etwas war, was man gar nicht in irgendwie, also dass man es gar nicht brauchte, so, ne? Ich glaube, dass so alle Traumata, die man irgendwie durchlebt, die wird ja erst im Nachhinein bewusst, wie traumatisch das war oder wie schwer eine Zeit war. So, während du lebst, kämpfst du dich irgendwie dadurch und mit diesem, mit so einer Familienkonstellation, wo dann eher alles so unter den Teppich gekehrt wird, die Probleme, und gar nicht drüber gesprochen wird. Also da fängt es ja an, dass die Probleme gar nicht auf den Tisch gelegt werden und das mit der Zeit sich dann immer mehr weiter so reinfrisst und sowas. Und ja, da geht man nicht daran, das Ganze zu lösen, weil man sieht das die Therapie ja gar nicht so als Lösung so und will, glaube ich, auch gar nicht sich so eingestehen, dass diese Probleme so gravierend sind. So. Und
du sagst aber auch noch, in neueren Songs redest du von Depressionen.
Mhm.
Ist das ein Thema, das dich beschäftigt? Bist du selber betroffen? Und also wenn ja, seit wann weißt du das?
Also ich bin nie irgendwie selber in Therapie gewesen oder habe mir irgendwas diagnostizieren lassen, aber ich kann definitiv sagen, ich hatte sehr, sehr dunkle Phasen, sei es eben durch Lebensentscheidungen oder durch musikalische Entscheidungen auch, die sehr viel mein Leben beeinflusst haben, auch sehr viel, wenn du auf die Schnauze fliegst irgendwie, dass du dich wieder so ein bisschen hochkämpfen musst und aus diesen Phasen irgendwie doch was trotzdem Gutes schöpfe. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich gerade aus diesen dunklen Phasen, die ich auf jeden Fall definitiv hatte, wo ich wirklich, also von schlimmen Gedanken bis wirklich, ich mag nicht mehr einfach so.
Aber warum?
Alles einfach so, sei es die Karriere läuft nicht, sei es Mama und Papa scheiden sich gerade so und streiten sich so, alles kommt zusammen und dann ist so eine Verzweiflung einfach da, aus der du nicht rauskommst, so, ne? Und
du hast auch bei 1999 gesagt, du hast dir dann die erste Baggy geholt und Papa hat gesagt, das geht nicht klar, weil sowas tragen Mädchen nicht. Jetzt bist du aber schon seit weiß ich nicht wie vielen Jahren im Rap-Game am Start dabei und auch nicht mehr wegzudenken. Was sagt denn Papa heute dazu?
Papa kann das, glaube ich, mittlerweile ganz gut akzeptieren,
ja?
Auch die Baggies, also da ist nicht mehr so. Ich glaube, da habe ich bei ihm auch sehr krass mit den Vorurteilen gegenüber, das machen nur Männer, das machen nur Frauen, so. Da habe ich, glaube ich, krass bei ihm aufgeräumt, da habe ich ihn schon, glaube ich, therapiert mit meinem Verhalten, aber auch gleichzeitig glaube ich, dass dass meine Eltern nie irgendwie mich in eine Schublade irgendwie gezwängt haben von so den Erwartungen her. Ich weiß nicht, mein Vater hat mich früher sonntags auch mit zum Autos gucken mitgenommen, wenn er irgendwie unterwegs war. Zuerst Auto waschen, dann wurden nochmal Autos geguckt irgendwie, ne, und darüber geredet. Und das habe ich auch immer voll gerne mitgemacht irgendwie. Und aber gewisse Dinge, gerade auch so, ich sag mal, die großen gesellschaftlichen, das Oberflächliche, was die anderen eben sehen, da gerade so Familie, die auch sehr wertet. So, ne?
Das hat ja auch sehr viel mit Mentalität zu tun.
Mhm.
Dazu muss man ja sagen, du kommst gebürtig aus Kasachstan. Mhm. Also hast du die russische Mentalität, also wobei, Frage, spürst du die, lebst du die russische Mentalität oder gar nicht?
Ich glaube schon. Also ich kann das immer, ich glaube, ich bin nicht richtig russisch, weil dazu habe ich einfach viel zu wenig Bezug. Ich habe ja alles hier gelernt. Ich kann mich ja gar nicht mehr auch an Kasachstan erinnern und auch alles, also zum Beispiel meine Cousinen, die können sich viel mehr, die waren in der Schule noch dort oder im Kindergarten. Ich bin mit zwei hergekommen und meine Erinnerung sitzt eigentlich erst hier in Deutschland ein. Aber gleichzeitig glaube ich schon, dass ich viel mit russischen und östlichen Werten einfach aufgewachsen bin und die mitbekommen habe. So.
Die übelst Therapie auch sein können an der Stelle. Also ich bin ja hier geboren, aber habe natürlich auch die Wurzeln mitgekriegt. Mhm. Und dieses, was du gerade meintest, so, was denkt die Familie, was denkt der Freundeskreis und ist schon extrem ausgeprägt bei uns, würde ich mal behaupten.
Voll. Und deswegen werden auch Probleme auch gar nicht, sage ich mal, so groß
deswegen
gemacht.
Deswegen fand ich das auch wirklich bewundernswert, diesen Satz, so, weil das kenne ich auch. Es kennt, glaube ich, jeder, der irgendwie durch mal eine dunkle Seite im Leben gehen musste, dass zu Hause nicht darüber geredet wird, so, der hat ja eigentlich nichts. Das ist krass. Wie ist es denn heute? Hören deine Eltern deine Songs? Sagen die auch mal was dazu?
Ja, ja.
Erzähl.
Die kommen auch zu Konzerten.
Wirklich?
Gucken sich das an, ja. Die unterstützen mich da schon echt krass. Und es war natürlich für die, glaube ich, sehr schwer zu nachvollziehen, so dieser Moment, wo ich mein Studium abgebrochen habe und gesagt habe, ich werde jetzt Vollzeit-Rapper. Ja. Also dieser Moment war richtig so, Kind, kannst dein Leben doch nicht wegschmeißen. So, du hast 4 Jahre studiert und jetzt...
Was hast du studiert?
Internationale Fachkommunikation, Technik übersetzen, Deutsch-Englisch, also was ganz langweilig ist.
Ja. Aber ich kann verstehen, dass deine Eltern das voll gefeiert haben.
Ja, natürlich. Ich glaube, die wären auch stolz gewesen, hätte ich jetzt meinen Abschluss in der Tasche gehabt. So, ich habe mein Abi gemacht und alles. Also das habe ich, aber dann beim Studium dachte ich mir irgendwann, also es hat für mich keinen Sinn mehr gemacht, weil ich wusste, das wird nicht der Weg sein, den ich gehen will. Und das war schon ein bisschen, glaube ich, eine harte Nuss für die zu schlucken.
Ja,
so. Aber jetzt so mit den Jahren, dass die sehen, okay, ich entwickle mich, es geht weiter, ich stehe langsam auf eigenen Beinen und kann das auch, brauche nicht immer deren Unterstützung, sondern die können jetzt einfach wirklich da sein und mal einfach stolz sein und sehen, was eben so aus, ich sag mal so, aus dem Kinderzimmer, wo die dann jetzt so auf dem Konzert stehen, da stehen 200-300 Leute und die denken sich so, wow. So.
Die feiern dich.
Ja, und ich glaube, also mittlerweile ist da viel Stolz bei denen und nicht mehr so eine Angst, dass ich was Falsches mit meinem Leben mache.
Das ist aber cool. Mhm. Aber es hat ein bisschen gedauert, wa?
Ja.
Glaube ich dir. Gibt es eine Beziehung in deinem Leben, die du in deiner Musik nie erwähnen würdest? Und wenn ja, warum?
Nö.
Also du sprichst in deinen Songs schon immer offen und ehrlich über alles.
Total. Es kommt natürlich immer drauf an, welche Themen beschäftigen mich gerade, welche Themen sind einfach aktuell. Also ich nehme jetzt nichts irgendwie, was künstlich nicht in meinem Kopf ist irgendwie. Ich versuche immer mein jetziges Leben zu begreifen, zu fassen und auch die Themen sind dann natürlich immer verschieden, so die gerade durch meinen Kopf gehen. Und deswegen, ich schließe eigentlich nichts aus. Ich bin auch mit den Jahren, glaube ich, immer persönlicher geworden. So
ja,
dieses Persönliche
das
am Anfang so fiel mir sehr, sehr schwer. So aus diesem Battle-Rap, wo du eigentlich dir ja richtig so eine Mauer aufbaust mit irgendwie...
Du kommst richtig aus dem Battle-Rap?
Man kann sich, glaube ich, als in der Battle-Rap-Szene darüber streiten, ob das wirklich richtiges Battle-Rap ist. Also es gibt einige, die gerade in der Live-Szene sagen, okay, diese Videogeschichten damals auf YouTube zählen gar nicht so, aber... Ich habe so ein Video.
Aber gegen wen hast du dann gerappt? Also gegen wen hast du gebattelt? Gegen Frauen oder gegen Männer?
Das waren, ich glaube, ich hatte nur Männer als Gegner.
Ja, glaube ich auch.
Also es gab damals wenige Frauen.
Wie ist denn das? Wie war denn das für dich?
Ich habe mich schon immer ein bisschen überlegen gefühlt irgendwie, einfach dadurch, dass ich natürlich als Frau ich habe eine andere Perspektive als Mann. Das heißt, ich kann immer irgendwie ein bisschen damit spielen und auch das Ganze als Waffe einfach benutzen. So dieses Frausein und eben meine Sicht der Dinge. Und aber gleichzeitig auch habe ich versucht, das Ganze auf Augenhöhe stattfinden zu lassen. Weil ich finde, gerade Frauen im Rap haben gerade damals vor 10, 15 Jahren eine Position gehabt, wo wir irgendwie so ein bisschen... Ja, so eine Sonder... Lass die Mädchen mal kommen, wir schmeißen die mal auf einen Haufen, die können sowieso nichts. So.
Aber wurdest du dann auch so richtig mit, du Fotze, ich fick deine Mutter und weiß ich nicht, also...
Kann ich nicht mehr sagen, aber...
Aber das ist ja schon derbe, es ist ja wirklich derbe. Ja. Ich glaube, wenn ich da auf der Bühne stehen würde mit einem so und der würde dann... Ich würde heulen.
Ja, aber das
Maske
ja
hin oder
gemacht.
Her, also...
Ich habe ja nur Video-Battles gemacht, also das war früher... Damals gab es das VBT noch, da habe ich... Also es war ein ganz riesiges Ding... Also in Deutschland, ich glaube, das war so gerade, was so diesen Untergrund-Rap angeht, das erste Mal, dass es irgendwie so Aufmerksamkeit bekommen hat und wirklich Reichweite so auf YouTube, wirklich, die haben teilweise Millionen Aufrufe gehabt.
Krass.
Und ich habe jetzt nicht bei dem Großen mitgemacht, ich habe bei so einem kleinen Abklatsch mitgemacht, wo man einfach ein bisschen Geld gewinnen konnte und ich dachte mir, geil, kann man in Equipment stecken.
Und hast du?
Nee, leider nicht. Ich glaube, ich bin entweder Viertel- oder Halbfinale rausgeflogen, aber bin sehr weit gekommen, hatte das gar nicht so... gedacht selber auch und erwartet und hatte mein Auslandssemester zu der Zeit und musste dann nach England und war auf einmal ganz alleine in England und musste irgendwie diese Runden abgeben und es war Katastrophe. Ich habe mit so einem USB-Mic am Laptop und dann alles nach Deutschland rübergeschickt, dass meine Jungs irgendwie zusammenbasteln und es ist Katastrophe. Und eine Kommilitonin von mir hat noch die Kamera gemacht und mich gefilmt so für ein Video. Und also ich sag mal so, meine letzten Runden, also ich bin mit Grund rausgeflogen. Meine letzten Runden waren echt nicht gut. Okay. Also das war, glaube ich, so mit das Schlechteste, was ich jemals so musikalisch gemacht habe. Einfach aufgrund der Umstände.
Ja,
so.
Ja.
Aber ich bin schon trotzdem ziemlich stolz, dass ich so weit gekommen bin, weil ich das einfach niemals
gedacht
hätte.
Natürlich. So. Wie ist denn das so im Alltag? So als wirst du von deinen männlichen Kollegen ernst genommen?
Doch, mittlerweile auf jeden Fall. Ich glaube, so vor 10, 15 Jahren war vieles noch so ein bisschen, ach ja, lass das Mädchen mal machen.
Mal gucken, wie lange die das macht überhaupt.
So, genau. Und auch vor allem mit der Maske mache ich es mir auch nicht einfach so. Da fühlt sich jetzt cool. Denkst du, du bist Crow? Denkst du, du bist Sido? Also da kommt viel Angriffsfläche, biete ich auch so. Aber mittlerweile, gerade wenn ich auch, also egal wer mich irgendwie belächelt, wenn ich auf die Bühne gehe, wieder runtergehe, ist die Kinnlade unten auf dem Boden und ich weiß, habe ich dir doch gesagt. So.
Geil.
Und das ist natürlich ein geiles
das
Gefühl.
Das ist richtig
egal,
geil.
So, wer irgendwie mir entgegenkommt und mich vielleicht auch triggert mit Verhalten oder mich nicht ernst nehmen. Ich habe da so eine Selbstsicherheit entwickelt, dass ich weiß, ja, lass mich mal auf die Bühne. Gib mir mal das Mic und dann reden wir noch mal.
Aber das ist geil. Gibt es irgendjemanden, mit dem du gerne noch was machen würdest?
Oh, viele.
Viele? Nee, aber ich rede nur aus dem Deutschen, also aus dem deutschsprachigen Raum.
Viele auf jeden Fall. Natürlich alle meine Vorbilder und meine Idole.
Wer sind deine Vorbilder?
Also ich würde natürlich voll gern mal mit Savasch zusammenarbeiten. Also das wäre schon richtig geil. Ne? Aber alles kommt zu seiner Zeit.
Gibt es auch weibliche Frauen? Also gibt es weibliche Frauen?
Okay. Das ist fast wie Frauenrap.
Ja,
so, ne?
Ja. Gibt es auch Frauen, mit denen du gerne mal auf der Bühne stehen würde?
Ja, absolut.
Mit wem?
Absolut.
Mit wem?
Also bis heute will ich auf jeden Fall nochmal mit She-Ra ins Studio. Ich weiß nicht, ob sie dir noch was sagt. Sie ist auch also ein Urgestein, was Deutschrap angeht. Also auch überkrass.
Und auch so derbe Sachen?
Ja,
oder? Okay.
Ja, also sie ist auf jeden Fall, sie hat Feuer unterm Hintern.
Okay,
also
geil.
Sie auf jeden Fall. Dann, es gibt ganz viele, die jetzt so mit mir so frisch gekommen sind, sage ich mal, so eine Presslufthanna, DP, die sind auf jeden Fall so auf meiner, die muss ich auf jeden Fall noch mal ins Studio kriegen, Liste. Und sonst, oh Gott, ich muss kurz nachdenken, wen es denn alles gibt. Also ich finde, es gibt so über die Jahre immer wieder Frauen, die einfach so abgerissen haben, eine Cora E. So
ja.
Mit Adima ins Studio.
Okay.
Ne? Also
okay.
So diese legendären Menschen,
ja,
sind, die einfach so vielleicht mich auch so ein bisschen beeinflusst haben, so mich und meinen Rap.
Haben sie?
Ich glaube, Cora E. erst später. Die habe ich erst so, würde ich sagen, so in meinen Mitte 20ern auch gepeilt, würde ich sagen. So vorher hatte ich nicht so einen Bezug dazu. Als ich ganz jung war, habe ich zum Beispiel aber auch, sie hieß, glaube ich, Melly damals. Die war auch überkrass, eine richtig schöne, tiefe Stimme so und heftige Texte, wirklich.
Du hast ja auch so eine sehr wiedererkennbare Stimme. Also deine Stimme ist anders.
Geformt von vielen Joints.
Ist es so, ja? Wann hast du denn mit dem Kiffen angefangen? Es ist kein Geheimnis, dass du...
Das ist
also
nichts, was man von Mama und Papa noch verstecken muss. Die wissen
die
das
wissen
alle.
Es auch, ja.
ich glaube, so meinen ersten Joint habe ich mit 15 geraucht.
Ah, ist ja auch schon eine Weile her.
Ja, mittlerweile 20 Jahre.
Was ist denn, ich bin neugierig, weil du sagst in einigen Songs, also in unterschiedlichen Songs, sprichst du, also vor allen Dingen auch bei 1999, um wieder dahin zurückzugehen, sagst du, dass du deinen Eltern sehr viel Kummer gemacht hast und du entschuldigst dich auch in diesem Song. Wie geht's denen damit? Hast du Geschwister? Entschuldigung.
Ich habe eine Schwester, ja.
Ist die älter oder jünger?
Jünger.
Wie geht's denn deinen Eltern damit, sowas
also,
zu hören?
Ich glaube, also meine Mutter war auch sehr ergriffen von dem Song. Mein Vater auch. Meine Mama hat mich richtig so angeguckt und sagt, es war doch aber nicht alles schlecht. So. Und es tat mir voll leid, weil es ja genau eigentlich das Gegenteil aussagen
sollte.
Nee,
es klingt
so,
schon echt deep.
Aber ich glaube, dass die also vor allem, was ich immer so gedacht habe, weil meine Eltern sich wirklich, also 20 Jahre so krass um mich und meine Schwester gekümmert haben, egal was für ein Wehwehchen wir hatten, egal wo ich irgendwo nachts besoffen angerufen habe und echt, mich abholen lassen musste. So, okay. Meine Mama oder mein Papa waren immer da so und haben da eigentlich echt, also ich hatte viele Freiheiten, aber auch gleichzeitig viele Regeln, so an die ich mich halten musste. Und ich hatte immer so das Gefühl, ich bin eigentlich relativ normal so, aber ich habe denen schon viel also Ärger bereitet so. Und ich glaube gerade auch diese, wenn ich dann irgendwo nachts mich besoffen gemeldet habe, also ich glaube, es war auch nicht einfach für die, das zu akzeptieren, dass ich da irgendwie.
Aber waren es jetzt so normale Partys, auf die man geht mit 15, 16? Oder doch. Gab es irgendwie, war es so einer komischen Runde oder?
Ich glaube, also ich hatte viele Freundeskreise. Ich war irgendwie immer irgendwo mit dabei. Ich hatte aber auch natürlich durch den Sport auch so einen festen Teil, wo die sich gar keine Sorgen machen mussten. Ja. Wo die wussten, okay, die ist safe. So. Und ich glaube, also ich weiß noch, wo ich mit 14 beim Clown erwischt wurde. Oder mit 13, glaube ich. Nee, mit 13 muss das gewesen sein. Und dann meine Eltern mich abholen mussten bei dem Wollen. Also meine Mutter hat kein Wort mit mir geredet. Sie hat auf jeden Fall mich spüren lassen. Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. So, also wirklich so dieser Mut. Und also ich weiß bis heute, so mit diesen Kleinigkeiten, so wenn dann mal Scheiße gebaut wurde oder halt in der Schule, weil ich sitzen geblieben bin, natürlich.
Aber das ist ja alles gar nicht alles so dramatisch. Ja, so, ne? Also, weil ich dachte so, oh mein Gott, was kommt da jetzt?
Nein,
so?
Also ich glaube, ich war eine normale Jugendliche, die aber auch ihre Grenzen einfach extrem ausgetestet haben. Natürlich kam dann irgendwann so der Hip-Hop dazu. Dann gehst du auf die Partys, wo gekifft wird und wo getrunken wird. Und aber ich durfte das eigentlich immer alles so, wenn ich zu Hause aufgeräumt habe in meinem Zimmer und so meine Pflichten erfüllt habe sozusagen, konnte ich meine Eltern viel überreden. Mein Vater hat als Türsteher gearbeitet in einer russischen Disco von einem Verwandten von uns und dann durfte ich mit 14, 15 da auch mit und alles so. Und
das ist geil.
Also das war, wie gesagt, ich hatte voll viele Freiheiten. Ich glaube, so dieses gesellschaftliche, das darfst du jetzt nicht machen, das gab's bei mir eigentlich nicht, aber dadurch habe ich auch extrem so diese Grenzen ausgetestet. Okay, wie viele Tage darf ich jetzt woanders schlafen, bis meine Eltern sauer werden so und sich fragen, wo ich bin so, und das ging relativ schnell. Also und dann später, also musste ich auch zum Beispiel auf meine Schwester aufpassen und dann bin ich aber, weil ich am nächsten Tag zur Arbeit musste, bin ich dann zu meinem Freund damals gefahren, weil ich da besser zur Arbeit kam.
Und die hast du alleine gelassen?
Ich habe sie alleine gelassen. Mit 14 und sie hat sich ins Krankenhaus getroffen. Also sie hat mich dann am nächsten Morgen angerufen aus dem Krankenhaus raus und hat sich mit ein paar Jugendlichen halt ihren ersten Alkohol
ist nicht dein Ernst.
Rausch gezogen. Und dann musste ich meine Mutter anrufen und ihr sagen, Mama, mach dir keine Sorgen. Shit. Und das war schlimm, das war schlimm. Also da habe ich wirklich, also das war richtig krasse Scheiße, wo ich natürlich auch die Verantwortung bei mir gesehen habe. So, ne? Also ich musste auf sie aufpassen und habe
voll verkackt. Aber richtig auf ganzer Ebene.
Ich habe abends noch mit ihr telefoniert und sie sagt, ja, alles gut, ich gehe gleich nach Hause, wir sind auf dem Sportplatz. So. Und dann irgendwie,
mit 14?
Ja, und dann der nächste Anruf, den ich gekriegt habe, dann mit dem aus dem Krankenhaus und bitte hol mich ab. Und ich durfte sie ja nicht abholen, weil ich halt nicht
der Erziehungsbereich. Ach so, und dann? Musste die da bleiben?
Ja, meine Eltern mussten kommen und die mussten dann ich glaube, die waren in Hamburg und es dauert so 1-2 Stunden aus Hamburg bis nach Flensburg und die mussten dann kommen und sie abholen. Oh, das war hart. Also
Ist jetzt das Verhältnis zu deiner, also was habt ihr für ein Verhältnis, wenn ich fragen darf?
Super, also jetzt mittlerweile, also bis ich ausgezogen bin und meine erste Wohnung hatte, sage ich mal, wurden die Streitereien immer mehr.
Wie viele Jahre habt ihr Unterschied?
Meine Schwester und ich, 4 Jahre.
Oh, das
sie ist
viel.
4 Jahre jünger.
Das ist viel.
Und also die Streitereien, bis ich dann ausgezogen bin, wurden immer mehr. Und dann, als ich ausgezogen war, war es natürlich, oh geil, ich kann dann mal bei ihr schlafen und so, mal raus aus zu Hause und so. Also seitdem verstehen wir uns eigentlich super
gut. Und sie lebt noch in Flensburg mit deinen Eltern?
Genau,
oder?
Die lebt in Flensburg.
Bist du oft da?
Ich muss sagen, tatsächlich die letzten 2 Jahre nicht so viel. Davor eigentlich alle 1-2 Monate so. Aber jetzt so die letzten 2 Jahre bin ich irgendwie echt wenig dazu gekommen, nach Hause zu fahren.
Du sagst auch in einem Track 30 Jahre glücklich, dann kam die Scheidung.
Mhm.
wie ist das für dich gewesen? Wie ist das? Weil das klingt sehr verletzt, muss ich sagen.
Es war auch verletzt. Du willst deine Eltern natürlich, du bist mit denen aufgewachsen.
Auch als Erwachsene?
Ja. Ich habe mich oft gefragt, was leichter gewesen wäre. Hätten die sich so in der Kindheit getrennt oder so, wie sie es eben haben?
Als Erwachsene, oder?
Ich finde es also komisch. Ich kann es gar nicht einschätzen, weil es hat mich schon sehr getroffen. So, meine Oma ist zu einer ähnlichen Zeit gestorben. Das heißt, ich war sowieso sehr
da. Warst du auch so? Also ich war super eng mit meiner Oma. Mhm. Ich war auch als Kind fast nur bei, also so, ich war sehr viel bei meiner Oma. So, meine Oma war mein Ein und Alles, wirklich. War das bei dir auch so?
Ja.
Okay,
ja.
Weil also, Babuschka ist einfach...
Baba hat immer alles im Griff gehabt.
Ach, die ganze sagst Familie, du Baba?
Ja, Baba oder Babuschka ist beides eigentlich so, ne? Aber das ist auf jeden Fall, sie hat immer die ganze Familie im Griff gehabt, so, und war so das Oberhaupt einfach. Und auch, wo ich meine erste Wohnung hatte, habe ich von ihr übernommen, dass sie, hat sie mir ganz viel geholfen. Also meine Großeltern haben mir immer sehr, sehr viel geholfen, so, ne? Und auch als wir klein waren, also meine Eltern waren immer arbeiten, beide hatten Jobs. Und dann waren wir halt bei Oma nachmittags nach der Schule. Oder Oma hat uns von der Schule und Kindergarten abgeholt. Und wir waren eigentlich immer mit ihr.
Ey, aber den Song gibt's irgendwie noch nicht.
Ja. Vielleicht arbeite ich dran. Ist ja auch immer nicht einfach, so jedes Thema so abzuhaken.
Deine Songs sind aber schon teilweise Themen, die dich wirklich beschäftigen.
Ja, ja.
Du bist in manchen Songs trotzdem sehr derb. Dieses eine Fotze.
Ja.
Und was mir auch aufgefallen ist, dass manche Tracks, es gibt Tracks, die haben so ein bisschen was Techno-artiges, also so. Und dann gibt's Tracks, die haben was so, wie sagt man, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich, weißt du, die klingen so ein bisschen so sehr rough, so, wo man so Headbanger und eigentlich so mehr so Metal, so. Das ist voll witzig. Wie kommt es, dass du da so eine Bandbreite eigentlich hast?
Ich glaube, der Grundstein wurde schon in meiner Jugend gelegt. Ich habe nie nur Hip-Hop gehört.
Nein?
Ich habe auch immer voll viel so Limp Bizkit und so ein Kram, Blink 182, aber auch gleichzeitig ganz viel so soulige Geschichten von Amy Winehouse bis Erykah Badu. Ich liebe es einfach so, mich nicht festlegen zu müssen. Und danke. aber auch Techno. Ich meine, ich bin ein Kind der 90er. Wir sind damit aufgewachsen.
Nein,
so.
Das geht gar nicht.
Findest du gar nicht?
Geht gar nicht.
Ich liebe es einfach. Ich liebe es auch, mich nicht festzulegen. Und ich habe zum Beispiel in meiner Karriere ja auch schon ganz viel gefeatured und liebe es auch, vor allem auch mal so aus meiner Komfortzone rauszukommen. Ich habe ganz früh mit einer Metalband zusammengearbeitet. Ich habe jetzt aber auch
das passt gar nicht so, hä? So auf einmal.
Einfach machen so. Und jetzt auch Ey Fotze haben zum Beispiel ein ganz cooles DJ-Team geremixed, die Gebrüder Brett, und die machen so richtig Hardtech. Also
aber wie?
Wirklich, also die ballern ordentlich. Und mit denen bin ich auch viel live unterwegs. Ich lieb's einfach, deren Sets, Alter, die sind so komplette Zerstörung. Was ich hasse, ist so 120 BPM Lounge Techno, so, das langweilt mich. Das kann ich mir nicht geben. Ich brauche irgendwie so Spitzen, und ich brauche, wenn es sich so total kaputt anhört, dann liebe ich das. Genauso wie beim Metal halt, so, ne, wenn so schrammelig.
Ich war so voll erstaunt, weil ich höre und ich denke mir so, ey, der Beat, das passt nicht, aber sie rappt die ganze Zeit so. Wie geht das so? Und eigentlich wollte ich ausmachen, weil
Da musst du vielleicht die Weihnachtsversion von dem Song.
Ja, aber ich bin Musiknazi.
Die ist nämlich.
Bin ich wirklich ein richtiger Musiknazi so. Für mich ist alles, was mit Hip-Hop und R&B, Soul, ist für mich alles geil. Sogar Jazz finde ich alles geil. Aber so dieses
ist nicht deins.
Nee, und auch Gitarre und Drisch ist so alles so.
Krass.
Oh, ist irgendwie krass. Gar
aber
nicht
wie gesagt, dann ist vielleicht die Weihnachtsversion von Elf Gebe
ich mir.
Was für dich.
Die
Gebe ist
ich mir.
Nur Piano.
Ah
und,
ja? Hä? Wieso kam die nicht? Okay, gut zu wissen. Gebe ich mir auf jeden Fall.
Nice.
Wie ist denn das für dich? Wirst du manchmal angefeindet von Frauen, so wieso du so eine Sachen sagst? Und ich find's auch geil, es gibt, ich werde es nicht genau hinkriegen, aber du sagst auch, ich bin keine Feministin. Mhm. Oh, ich feier. Kannst du mir das sagen, was du da sagst?
Als ich anfing mit der Scheiße, Mann, ich. Ah, nee. Ah, das ist die Hook, ne? Kleiner Arsch und große Baggy Pants. Britney Spears Belly Dance. Ich kämpfe für mich selbst. Ich bin keine Feministin. F-E-M-I-N-E-M. Steht auf meinen Lippen.
Feier ich so sehr. Weil, wie stehst du denn zu Feministen, sag mal?
Ey, also ich glaube, es ist wichtig, dass es Frauen gibt, die sich damit labeln. So, und das so ein bisschen ins, also extrem machen. Ich glaube, das braucht es, um eben so Patriarchat aufzubrechen. Wir müssen, weil egal wie wir jetzt es drehen und wenden, wir können es ja nicht leugnen, dass wir in einem Patriarchat oder in patriarchalen Strukturen einfach immer noch leben. Und ich glaube aber gerade dadurch, dass es Feministinnen gibt, andere Frauen einfach mehr natürlich auch in dieses, in diese Daseinsberechtigung einfach gehen und in dieses, so wie ich lebe, ist es richtig so, und sich gar nicht so davon verunsichern lassen, was ist jetzt feministisch, was ist jetzt nicht feministisch. Ich glaube, sein Ding durchzuziehen ist feministisch, aber ich würde es mir niemals anmaßen, mich jetzt eine Feministin zu nennen. Weil ich glaube, ich habe dafür immer noch viel zu viele Sachen, die vielleicht auch toxisch feminin sind. So. Und gerade so was den Rap angeht, viele sagen dir, oh ja, du als Frau, du kämpfst für alle Frauen. Und ey, nee, das mache ich nicht. Ich kämpfe erstmal nur für mich.
Geil. So, Alter, mache ich nicht.
Und ich glaube, das ist eben der Punkt. So, wenn du als Feministin dich so labelst, dann kämpfst du für alle und ich in erster Linie ganz egoistisch für mich. So. Und danach können wir schauen, ich freue mich, wenn ich anderen irgendwie damit helfen kann, sie selbst zu sein, sich das zu trauen überhaupt, weil viele trauen sich ja einfach immer noch nicht. Oder wenn ich irgendwie andere Sachen vielleicht aufbreche, um denen eben später den Weg zu erleichtern, weil dieser Kampf ist hart. Vor 15 Jahren, Alter, bist du auf die Bühne gegangen, du wurdest als Frau erstmal ausgelacht und dann musst du die Eier erstmal haben, trotzdem abzuliefern.
Ja, ist geil. So, ne? Finde ich geil.
Vor 15 Jahren war Deutschrap echt noch hart sexistisch und auch, ey, ich finde auch Sexismus manchmal super lustig.
Ja, aber ich muss die ganze, genau. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist mir immer noch, also so, wenn ich an die Anfangszeiten zurückdenke, du hast ja auch schon einen Namen genannt vorhin, den du geil findest, der ja auch früher sehr sexistische Dinge gerappt hat, so, ist mir immer noch lieber, als wenn jetzt irgendwelche Bräute da stehen und ein Hardcore auf Typen machen. Weißt du, was ich meine? Ich finde das unsexy. Ich finde das, es ist auch nicht weiblich. Und ich finde es auch nicht weiblich. Und ich finde, es hat auch nichts mit Feminismus zu tun, wenn man sich wie eine Nutte auf die Bühne stellt und sagt, ich find's geil, dass bei mir alles Plastik ist. Und wenn ich Bock hab, dann lutsche ich heute Abend, weiß ich nicht, wie viele Schwänze. Nein, es ist nicht sexy. Und es hat nichts mit Feminismus zu tun. So, du bist eine Nutte, weißt du? Und das Schlimme daran ist, du verkaufst auch noch der Jugend, dass das okay ist, eine Nutte zu sein. Tut mir leid. Ich bin da wirklich ein richtiger Spießer. Ja, gebe ich ehrlich zu. Ich will, dass meine Kinder später ihren Frauen die Tür aufhalten und ihnen Blümchen mitbringen. Weißt du, so dieses Gentleman-like und so. So eine Frau kannst du so nicht behandeln.
Interessant. So, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube, dass jeder so seine Lebensrealität selber entscheidet. Ich finde es immer schwierig, was an die Jugend vermarktet wird, da bin ich voll bei dir.
Und auch die ganzen Mädchen, ich meine, du musst mal überlegen, die laufen ja dann alle so rum. Weißt du, was ich meine?
Nehmen sich das als Vorbild so. Ey,
ich rede jetzt nicht darüber, dass ich ein Problem damit habe, wenn die Miniröcke tragen und ein enges Top, um Gottes Willen. Aber ich habe ein Problem damit, ey, du wirst in einem Körper geboren und der ist okay. So, freunde dich mit ihm an. Und natürlich habe ich auch gar kein Problem, wenn du irgendwas an dir machen lässt oder du hast eine schiefe Nase oder deine Brüste sind zu klein. Ey, wenn das für dein Selbstwertgefühl, für dein Selbstbewusstsein vonnöten ist, okay. Voll. Aber verkauf nicht den Kindern und den Jugendlichen, dass du Millionärin werden kannst mit dem Aussehen, weil, nein, du bist Millionärin durch das Aussehen geworden, weil du eine Nutte bist. Ganz einfach. Na, was denn? Nee, aber warte mal, habe ich nicht recht?
Ey, absolut.
So, du hast deinen OnlyFans-Account, du zeigst alles. So, was bist du denn? Du bist eine Nutte.
Wobei ich auch sagen muss, ich respektiere auch Nutten so. Ne?
Ich aber auch. Voll, voll und ganz. Aber dann sag doch, ich bin eine Nutte.
Ja, safe, safe. So, aber es, ich glaube, dass das gerade, ich glaube, dass das Problem an der ganzen Geschichte halt diese Werteverrohung einfach ist. So, ne? Dass da kein, wie soll ich sagen, irgendwie dass das als der Wert gesehen wird und nicht eben gentleman-like sein oder sowas. Ne? Also da bin ich voll bei dir so. Gleichzeitig, ich habe auch schon mit einem Frauenarzt und King Orgasmus One zusammengearbeitet.
Okay.
Und gehe dann auf Konzerte, wo dann die Mädels also von Pornodarstellerin bis Tänzerin sich auch ausziehen und sonst was auf der Bühne machen. Und es ist einfach, glaube ich, eine Kunstform irgendwo und zum Beispiel auch Künstlerinnen wie Icky Mel. Ich feiere eine Icky Mel, Alter. Ich finde es irgendwie geil, was die macht.
Ich habe jetzt weiß von der Sache, die ist noch voll jung.
Die
ist Anfang 20. Die ist Anfang 20, die hat studiert. Die ist eigentlich so.
Die ist voll klug. Also die ist ja damals, kennst du noch Lady Bitch Ray?
Ja, aber das ist ja
die
schon
ist ja
uralt.
Auch Dr. Lady
ja,
Bitch
okay,
Ray.
Ja, okay, aber
ist
das
auch
ist ja
super intelligent. Ich glaube gerade auch bei Intelligenten, ich glaube, das ist das auch, was mich so an einer Icky Mail jetzt im Vergleich zu anderen Frauen, die sich das eben auch in, sag ich mal, so eine sexualisierte Richtung gehen. Irgendwie feiere ich das bei ihr. So ein paar andere.
Aber
ich
es
weiß
kommt
nicht,
drauf
warum.
An, genau, es kommt immer drauf an, in welche Richtung es geht, weißt du? Ich mag es nicht. Ich mag dieses nicht. Ich bin eine Bitch und ich stehe dazu. So, das ist mir zu billig. Das mag ich nicht, das feiere ich nicht. Ich mag auch diese ganze Bauch-Beine-Po-Nummern nicht.
Ich glaube,
das feiere ich einfach, weil ich finde, dass diese Künstler, die haben eine absolute Daseinsberechtigung. Mhm. Versteh mich bitte nicht falsch. Mhm. Ich finde nur, dass sie der Jugend ein falsches Bild vermitteln.
Ich glaube, weißt du, was mir gerade so gekommen ist? Ich glaube, ich weiß, warum ich eine Icky Mel so feiere und halt die anderen Mädels nicht, weil bei Icky, sie hat zwar auch sexualisierte Texte, auch in denen sie sehr hart ist, aber sie bietet sich den Männern nicht so an. Sie unterwirft die Männer
das
eher.
Und
gerade bei den anderen ist es irgendwie so for the male gaze, so für die Männer, dass du denen gefällst irgendwie, habe ich das Gefühl. Und
nur,
das ist, glaube ich, so dieser Unterschied.
Nur, und das mag ich nicht.
Same.
Das
da
mag
voll
ich
bei
nicht.
Dir, ey.
Und das ist jetzt, ich will niemanden haten, so um Gottes Willen. Also habe ich gerade vermutlich und jeder weiß auch, wen ich meine. Aber es ist einfach meine Meinung. Es ist einfach mein, und ich meine, man kann auch immer mit allem so ein bisschen kokettieren, keine Frage. Aber ja, ich finde, das ist ein bisschen, das ist mir zu doll. Ich finde, das ist in der heutigen Zeit, es ist zu doll. Ich finde, es ist einfach zu doll, was der Jugend da vermittelt wird. Meine objektive Meinung natürlich nur. Und es ist genauso wie, wenn ich deine Texte höre, dann denke ich mir auch manchmal so, boah, das ist ganz schön doll. Aber man muss ja alles hören. Man muss ja den ganzen Song dann hören. Und dann verstehe ich auch, manchmal ist da voll viel Wut, die ich habe so manchmal das Gefühl, wenn ich deine Songs höre, in manchen Songs spüre ich so voll die Wut, die du dir richtig so von der Seele geschrieben hast. Ist das so?
Therapie, ne? Auf jeden Fall. Also ich bin, glaube ich, in meinem Privatleben viel ausgeglichener dadurch, dass ich das alles am Mikro einfach rauslassen kann.
Ist das
und manchmal,
so, ja?
Manchmal habe ich auch Themen so, gerade wenn es jetzt, sage ich mal, im Rap so Kosmos sich dreht, dann muss ich das manchmal auch einfach nur so niederschreiben, ins Mic spucken und dann kommen Tracks vielleicht auch manchmal gar nicht raus, aber ich muss mir das einmal von der Seele reden, so, damit ich auch selber weiter in Gedanken komme, so.
Ich wollte nämlich fragen, was du machst, wenn du dich selber nicht spürst. Das hast du gerade eigentlich schon beantwortet. Du scheinst dann einfach nur das Mic in die Hand zu nehmen.
Und dann wird es einfach rausgelassen. So, ich bin kein Freestyle-MC, also das ist nicht mein Ding. Ich bin absolut.
Aber
ein
alle
Schreiber.
Deine Texte schreibst du selber.
Ja. So mittlerweile habe ich auch manchmal, dass ich, keine Ahnung, mit meinem Produzenten im Studio sitze und wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, dann brainstormen wir auch gemeinsam oder mit meinen Jungs so und bin da nicht mehr ganz so schlimm scheuklappenmäßig unterwegs, weil früher war ich richtig, also Hip-Hop-mäßig, nein, egal. egal welches Wort aus meinem Mund kommt, das muss ich geschrieben haben. So, mittlerweile sehe ich das ein bisschen lockerer so. Ich finde, es ist trotzdem wichtig, dass du deine Texte schreibst und dass du am Ende des Tages das, was aus deinem Mund kommt, als Rapper, aber das sehe ich auch nur als Real Rap, Rap, also wenn du ein Rapper bist, so ganz viele Mädels so zum Beispiel, da stimme ich dir auch voll zu, so das ist kein Rap, das ist Popmusik eigentlich.
Okay,
so.
Und dann ist auch okay.
Ist mir scheißegal, ob du die Texte schreibst, so du bist halt kein MC, so.
Und, voll.
Auch Männer lassen sich Texte schreiben.
Ja, Mann, so, na, also, safe.
Es gibt viel mehr, wo man das gar nicht weiß wahrscheinlich. Und aber ich war schon immer sehr, sehr so bedacht darauf und es würde mir auch einfach ein schlechtes Gefühl geben. Gleichzeitig habe ich mir schon oft überlegt, sollte ich mir vielleicht einfach mal einen Text schreiben lassen, so, und gucken, ob meine
Fans das mitkriegen, ob der Text von dir ist.
So, ja.
Ich glaube schon. Du hast schon sehr deinen eigenen Style, auf jeden Fall. Und auch die Worte, die du dann, also der müsste das dann schon ganz gut kopieren. Es wäre aber, dann wäre es ja eine Kopie, weißt du, was ich meine?
Ja,
das wäre ja dann eigentlich, also eigentlich macht das gar keinen Sinn, weil wenn du dich kopieren lässt, dann brauchst du das gar nicht. Dann lieber immer das Original. Ja. Wann schreibst du? Was sind das für Momente, in denen du schreibst?
Immer. Also eigentlich immer und nie. Also, ich habe natürlich meine Phasen, gerade wenn ich in einer Release-Phase bin, wenn ein Album gerade rauskommt, schreibe ich einfach weniger. Da bin ich viel mit der Arbeit beschäftigt, viel mit dem Drumherum. Und dann kommt meistens so die Phase nach dem Album. Und dann wird sich erstmal weggeschlossen. Flugmodus und Schreibtunnel, ja. Das
alleine?
Auch, ja, viel alleine. So mit, ich mache mir dann einfach Beats an. So manchmal gehe ich dann schon ins Studio, wenn ich so ein bisschen was habe, und mache das dann im Studio fertig, so mit meinem Produzenten, guck, wo können wir noch ans Arrangement. Aber ich bin eigentlich so, dass ich immer und überall schreibe. Ich habe Notizzettel natürlich im Handy so, aber ich liebe es, mit Stift und Papier zu schreiben.
Oh, richtig. Deswegen, oldschool, ja.
Ja, die Gedanken fließen einfach anders. Also ich kann es auch schwer so erklären, warum das einfach für mich wahrscheinlich auch ein irgendwo therapeutischer Zweck ist, ja, so dieses Aufschreiben. Und aber gleichzeitig präge ich mir auch viel besser meine Texte dadurch ein. Ich weiß, alles, was ich auf mein Handy getippt habe, das geht irgendwie nach
verloren, ne? Ja.
Und das präge ich mir nicht so krass ein.
Beim Schreiben ist was anderes, ne? Es geht mir auch so. Ich bin auch jetzt so mit diesen Tablets und ich denke mir so, Mann, scheiße, warum hast du es nicht aufgeschrieben? Hättest du es einmal runtergeschrieben, wüsstest du es auswendig.
Ja, das
aber das ist alte Schule, ja, das ist bei mir auch, ja. Scheiße, Mann. Richtig dämlich. Egal, ich glaube, ich komme trotzdem noch gut durch. Sag mal, du arbeitest ja auch mit Dibo zusammen.
Mhm.
Wie kam das? Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich meine, Dibo ist eine Legende aus dem Deutschrap. Das braucht man nicht erwähnen.
Kann man nicht drüber streiten.
Nein, null. Also so, wie hast du den kennengelernt?
Also ich war damals auf der Suche nach einem Label für mich und irgendwie nach so einer musikalischen Obhut. So.
Ja.
Und hab in Berlin so ein, zwei Gespräche gehabt, die nicht so vom Bauchgefühl her so gut liefen. Also wo man nicht so einfach eine Welle hatte, eine Wellenlinie so. Und dann ich weiß nicht, ob das durch ein Interview war, wo wir ihn angeschrieben haben. Aber auf jeden Fall haben wir dann Kontakt zu ihm gesucht und sind dann einfach mal so ins Gespräch gekommen. Und
geil,
der Rest ist irgendwie Geschichte. So.
Geil.
Und gleich beim ersten Gespräch hatte man total gutes Gefühl, einfach, dass es
wertetechnisch
passt und sowas.
Geiler das Mensch einfach.
Voll, ey, ja, voll. Also ich hatte von der ersten Sekunde an so einfach das Gefühl, okay, hier bist du richtig, hier wirst du verstanden, so.
Ist er auch so ein bisschen Mentor für dich?
Ja,
oder?
Ja, ja, absolut, absolut. Ey.
Wie lange arbeitet ihr schon zusammen?
2016, 15, 16, 17,
irgendwie so. Und wie ist das für dich? Weil ich meine, als du Rap anfingst zu machen, weißt du, ich meine, wir brauchen nicht drüber reden. Das ist doch voll krass.
Es ist über weird, mit so einem Menschen irgendwie so dann sich auf Augenhöhe zu treffen.
Das ist das, was ich wissen will, genau.
Das
finde ich voll spannend, nämlich.
Das war so im ersten Moment natürlich voll die Aufregung, aber
ja,
ich fand,
oh, süß.
Gleich direkt zum ersten Gespräch, also wie ich mich so daran zurückerinnere, dass diese Aufregung eigentlich sofort weg war, weil man sich halt eigentlich direkt verstanden hat.
Ja,
so.
Toller Mensch. Toller Mensch.
Also auch egal, welche Frage ich habe, egal, wo ich mir unsicher bin irgendwie, also ich kann immer auf seinen Rat zählen. Er hat auch immer, ich sag mal, solche Ratschläge, dass er mir nichts vorschreibt, weil das war auch meine allergrößte Angst damals, irgendwie so Management oder irgendwas, dass da einer kommt, der dir jetzt Vorschriften macht. So, aber
richtig abtun.
Ja, und gerade wenn du so ein Mensch bist wie ich, der immer seinen Kopf irgendwie durchkriegen muss, ist das schwierig, irgendwie so mit Autorität so umzugehen.
Nee, ihr seid schon eine geile Mischung. Also es passt auf jeden Fall.
Ein gutes Team, glaube ich. Und ich kann mich auf seinen Rat verlassen und ich weiß auch, dass wenn ich aber jetzt trotzdem meinen Kopf durchkriegen muss, und das merke ich einfach immer, wenn ich ihn irgendwie im Rat frage so und er mir dann seine Meinung sagt und wenn ich anfange zu diskutieren und trotzdem meine Sicht der Dinge durchkriege, dann weiß ich, okay, jetzt müssen wir es so machen, wie ich es will. So. Und manchmal dann denke ich mir aber auch, oh, scheiße, er hat recht, er hat einfach recht. Und
da musst du es ihm sagen, oder was? Oh, das ist ja gar nicht mein, stehe ich gar nicht drauf.
Da muss ich, aber das kann ich eigentlich ganz gut so, weil also ich bin ja auch echt froh, da seinen Rat zu haben einfach und auch auf seine Erfahrung einfach zugreifen zu können, so in der Musikbranche, weil es ist nicht immer so transparent, so von allen Seiten. Da bist du ganz froh, dass du jemand hast, der schon sage ich mal, da sich seine, wie sagt man, Hörner verdient hat.
Was du meinst. Sag mal, ich weiß jetzt den Track nicht und ich werde es bestimmt falsch wiedergeben. Aber ich will die Beste sein. Nur hilf mir mal.
Ich wollte mal die Beste.
Ich wollte immer nur die Beste sein.
Doch die Beste sein bedeutet nicht die Beste sein.
Ja, was heißt das?
Also als ich angefangen habe, Rap zu machen.
Übrigens. Geiler Track.
Danke.
Richtig gut. Das ist auch einer, den ich richtig feiere.
Das ist ja auch für mich so ein bisschen die Essenz. So, ich spiele natürlich mit Feminismus, gleichzeitig mit meinem Idol Eminem, der irgendwie sich in seiner Branche so, also in seinem Feld damals genauso irgendwie gegenkämpfen musste. Und das war für mich schon immer so dieses Ding. Ich war kein typisches...
Doch, du machst Cheerleading und so. Er hat mich gesehen. Du machst Cheerleading und so.
Aber gleichzeitig war ich immer die mit der größten Fresse und ging, wenn mir langweilig wurde, bin ich zum Footballtraining gegangen. So, ne?
Ah, echt?
Ja.
Hast du mitgemacht, richtig?
Ja. Also krass. Ich bin nicht, wenn die irgendwie ihre Spielzüge gespielt haben, da habe ich nicht mitgemacht, aber wir sind immer so mit einem kleinen Grüppchen hingegangen, haben uns warm gemacht, haben das Krafttraining gemacht und dann haben wir unsere Pyramiden und so einen Scheiß gemacht und die haben ihren Scheiß gemacht, so, aber das war schon, also ich war schon, glaube ich, immer so eher untypisch, gerade auch so dieses Aussehen, du läufst nicht rum wie ein Mädchen, sondern eher in Baggy Pants. Natürlich habe ich auch gleichzeitig meine schizophrene Seite, dass ich liebe, in High Heels irgendwie im Mini-Röckchen feiern zu gehen. Ich lieb's. Ich bin ja auch als Cheerleader, ey, 15 Jahre fast mit Mini-Rock rumgelaufen.
Ich war immer ein Bieber, also ich war immer Baggy Jeans und dazu dann aber die höchsten Absätze, safe, immer,
geil.
Das auf jeden Fall. Und auch so Jogginganzüge und so. Ich weiß noch, ist lange her, da meinte Karl Lagerfeld mal, wer in Jogginghose, der hat sein Leben verloren. Ich mir dachte so, ey, was redest du, Mann, du hast keinen Plan. Und plötzlich liefen wir alle nur noch im Jogger rum, so zu Corona und nach Corona.
Er hatte auch eine Kollektion mit Jogger.
Ja, und deswegen, wo ich mir so denke, so ey, euer scheiß Ernst, Mann.
Ja, aber das war für mich schon immer so dieses... nicht akzeptieren können, dass irgendwas typisch weiblich ist und irgendwas typisch männlich. Und ich dachte mir, ey, Dicker, wenn ich jetzt Bock habe, Baggy rumzulaufen, dann laufe ich mit der Baggy rum. Und dann
safe.
Ist das weiblich, weil ich bin eine Frau, so fertig. So.
Genau so.
Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht.
Genau
und
so.
Gerade so bei Feminim habe ich natürlich sehr damit gespielt. Und
ist der Song bei Feminim drauf?
Ja, der, das,
okay.
Das ist Feminim.
Ach, das ist Feminim?
Ja.
Entschuldigung.
Alles gut.
Entschuldigung, aber ich kann mir sowas nicht mehr. Guck mal, ich bin aber ganz, ganz ehrlich, ich kann mir sowas überhaupt nicht merken. Ist auch voll krass. Und mein Mann macht irgendwelche Songs an und ich so, er sagt mir dann, was er anmacht, und ich so, noch nie gehört. Und er guckt mich so an, er so, hä? Und dann singe ich aber den ganzen Song mit. Weißt du, was ich meine? Aber ich kann mir keine Namen merken.
Ey, same. Wenn du mich irgendwas fragst, also ich habe natürlich meine, so, ne?
Ja, aber ich kann die Namen trotzdem nicht. Ich weiß, wo ich die finde.
Film. Ich kann mir keine Filmtitel merken.
Nee, das, doch, kann das kann ich besser, aber ja? Songtitel kann ich gar nicht.
Bei mir ist es,
kann ich, es ist voll geil, es gibt so eine App und da kannst du so rein summen und dann findet ich er dir den Track. Nee, nicht Shazam. Shazam ist ja, wenn du die Mucke selber hörst. Nee, es gibt richtig, bei Google gibt es so einen Button und da kannst du eine Melodie reinsummen.
Krass.
Das Problem ist, wenn man so unmusikalisch ist wie ich, dann wird es wieder eine Herausforderung. Okay, zurück zu Feminine. Und,
genau.
Und da hast du das dann sozusagen ja, mal die Gleichung aufgestellt.
Also ich spiele ja schon immer so mit dieses weiblich, männlich, Rap. Es wird ja auch voll gesagt, Frauen dürfen nicht rappen. Und ich bin in Rap gegangen und hatte diesen, ich will die Beste sein, Anspruch einfach. Weil natürlich haben die Männer uns das vorgelebt, zum
ja.
einen das. Aber ich wollte auch den Männern beweisen, dass ja. ich die Beste ja. sein kann, auch zwischen denen so. Und mit den Jahren habe ich gelernt, weil damals, als ich angefangen habe, gab es eine Handvoll Frauen. Vor 15 Jahren, also auch in den Charts, hattest du keine Frauen, die irgendwie Deutschrap gemacht haben. Vielleicht mal, weiß ich nicht, Nina MC, die mit das Bo irgendwie nicke mit dem Beat und bewegt deinen Arsch. So, ne? Das war so irgendwie das höchste an Gefühle, was im Mainstream angekommen ist. Und ich dachte mir, ich kann mich aber trotzdem an diese Spitze rappen und dadurch die Beste sein. Aber mit den Jahren habe ich halt festgestellt, dass die Beste sein bedeutet halt nicht, die Beste zu sein technisch, sondern was sagen deine Zahlen? Was sagen deine, wie viele Nummer Einsen hast du? Wie viele Nummer Eins Alben hast du? Was sagt deine Reichweite? Also es ist so auf, und ja, ich, wenn ich ganz ehrlich einen Vergleich aufstelle, finde ich, bin die bessere Rapperin als das, was auf der Nummer 1 landet. So. Ganz einfach so.
Ja, auf jeden Fall.
Diese Einsicht war halt bei Feminine krass da und dieses so, Alter, die Beste sein bedeutet das gar nicht.
Nee,
die Beste
ich finde halt auch schwierig, also gerade im Deutschrap finde ich es halt unfassbar schwierig, weil es gibt gar nicht so viele Frauen, die wirklich Deutschrap machen, finde ich. Also so dieses ganze, ich rappe, weil, also dieses ganze Kommerzielle und dieses ganze, es ist für mich auch nicht wirklich Pop, weil die singen ja auch nicht wirklich, aber es ist für mich schon so, ich kann nicht singen, darum mache ich jetzt Sprechgesang im Studio mit einem coolen Beat, der so ein bisschen melodisch klingt und der Produzent macht dann, dass es noch irgendwie geil klingt, aber ich habe große Titten und einen geilen Arsch und quetsche mich dann in das Ängste, was auch immer ich habe. Weil,
Ey, das ist das Einfachste, was du machen kannst, so, also, ne, und eben durch.
Weil Rap ist ja auch ein Style, das ist ja auch ein Feeling, das ist ja auch ein Lebensgefühl.
Ich glaube, das ist auch so ein Ausdruck von dir selbst, irgendwie so eine Verlängerung von dir selbst, einfach so, wie jede Poesie eigentlich, die echt ist, einfach so, ne, und es gibt welche, die machen das super gut, die kommen ja. aber halt nicht ganz in den Mainstream so, wie eben eine DP oder Presslufthanna, kann ich dir auch absolut nur empfehlen, die machen wirklich geilen Rap einfach, also die sind heftige Rapper und also richtig krass. Wer auch natürlich echt überkrass ist, so ist eine Juju.
Ja, ich wollte gerade Juju sagen, aber Juju ist auch schon lange am Start.
Ja, voll. Ich weiß noch, wie damals so meine ersten Auftritte, wo wir damals mit Sixten irgendwie zusammen gebucht wurden. Ich habe mich so gefreut, einfach, dass Mädels da sind, die rappen und irgendwie auch so einen Fick geben irgendwie und von der Mentality einfach da sind. So, ne? Und da sind, glaube ich, einige, die auch in den Mainstream gekommen sind, die es wirklich verdient haben auch.
Ja, du kommst da auch noch hin. Ganz entspannt.
Ey, ich habe Geduld, bis es klappt.
Eben.
So.
Und Zeit hast du auch, bist noch jung, alles cool, alles entspannt.
Und wenn es das Letzte ist, was ich tue.
Nein, wir tun nee, das Letzte, was du tust, hast du gesagt, waren deine Worte. Du fändest es geil. Nee, du meintest erstmal, könntest dir vorstellen, auf der Bühne dich zu verabschieden, also auf der Bühne zu sterben.
Ja.
Und am besten bei dem Song Außenseiter.
Ja.
Und bis dahin wirst du den Song auch erstmal nicht performen, ja. damit du dann auch wirklich dabei den Löffel abgeben kannst. Ja. Ey, dein Ernst?
Nein, nein.
Okay.
Ich habe den Song auch seitdem des Öfteren gespielt.
Okay,
und ich
alles klar.
Noch.
Also wir waren ja auf deinem Konzert. Vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
Danke, dass ihr da wart.
Und ich war echt, ich hatte ein paar Vorurteile, mhm. weil ich dachte, okay, was werden da jetzt für Leute sein und so. Ey, es war wirklich eine krasse Crowd. Die konnten jeden Song mitsingen. Und das war voll. Der Laden war voll, voll, voll. Die konnten jeden Song mitsingen. Das waren so, und es waren nicht wenig Leute, weißt du, was ich meine? Also du hast ja eine fette Fanbase. Da waren sogar, da war sogar jemand, der war so verrückt und hat sich einen Fuchs tätowieren lassen.
Da waren auf sogar 6-7 Leute, die sich den an dem
Unfassbar! Ganz kurz, müssen die dafür Geld bezahlen?
Ja, also die bezahlen.
Ist nicht dein Ernst, die bezahlen auch noch Geld dafür?
Also die Tätowiererin wird bezahlt. Also da
Wahnsinn!
Die arbeitet nicht umsonst, aber die macht einen tollen Job.
Wie fühlt sich das an?
Es ist krass. Also es war, ich glaube, nach 1-2 Jahren schon, wo ich irgendwie Musik gemacht habe, hat sich der erste, der, ich weiß es noch, so riesig über den Hals. Und dieses Gefühl, zu der, Bruder, du, also egal was, du kannst in keiner Bank mehr arbeiten, du hast eine Lebensentscheidung für mich getroffen. Ja. Und ey, du, also wow, und das ist so krass. Und jedes Tattoo ist also immer wieder was Besonderes. Also es hört nicht auf, besonders zu sein. Und
hast du da mittlerweile auch eins?
Mittlerweile habe ich es auch. Ich
Echt?
Bin sehr stolz.
Wo hast
ja, ich habe es hier als Underboob so richtig.
Warte, ich sehe nicht. Hm? Jetzt kriege ich gleich. Ah ja, klar. Ich suche. Ach krass.
So die
Geil.
Drunter.
Wann hast du das gemacht?
Letztes Jahr. Letztes
Hast du
Jahr
gemacht, ja?
im August oder September, irgendwie sowas. Ich habe ja echt 10 Jahre nach einer Stelle überlegt.
Und was sagen Mama und Papa dazu?
Die finden das auch schön.
Gut.
Ja. Das, Papa hat das Logo mittlerweile auch so.
Nicht dein Ernst.
Krass, ja.
Oh Gott.
Mama wollte letztes Jahr auf ein Konzert auch, aber leider war tatsächlich die Tinte leer. Also das war wirklich, also das war wie verhext.
Das
so.
Ist aber krass.
Sonst hätte sie das. Wir finden aber bestimmt nochmal eine Gelegenheit.
Ein Konzert.
Dafür.
Ey, mach mal in Berlin und dann sag Bescheid, weil ich will dabei sein. Oh Gott, wäre das süß. Das ist ja eine richtige Liebeserklärung.
Ist krass,
also okay,
ist
die Frage
krass.
Mit, ob sie stolz auf dich sind, hat sich damit wohl komplett erübrigt.
Die sind wirklich, also wirklich. Ich höre auch ständig so, wenn ich mit irgendjemandem rede, der so öfter mit meinem Vater ist, so er redet nur von dir und sowas. Ich glaube, mittlerweile sind die echt stolz. So.
Geil. Also ich hatte ja Dibo hier.
Mhm.
Im Podcast und dann haben wir uns über dich unterhalten, weil ich habe gesehen, dass ihr connected seid. Und dann meinte ich so, boah, ich feiere die voll, weil, und es war echt witzig, ist die Wahrheit. Und dann meinte er so, ja, warum? Und ich so, naja, weil ich habe nur ganz kurz was gesehen, wo sie rappt so, ich hasse Menschen. Und er so, Moment. Und ich so, und nee, und er meinte so, ja, und ich so, ja, ich hasse auch alle Menschen. Und er so, Moment, hast du weitergehört? Und ich so, nee, ich habe nur gehört, ich hasse Menschen. Und ich war so, oh, geil, ich hasse auch Menschen. Weil ich hasse Menschen halt wirklich. Aber an, also so, das ist natürlich mein Wortspiel. Und dann meinte er, hörst du dir mal an. Und dann habe ich mir das angehört, meine Kinder kennen den Song auch. Ich hasse Menschen, die Menschen hassen. Ey, was für eine Aussage. Was für eine extrem tiefgründige... Und jemand, der eigentlich Menschen hasst, verstehst du so? Aber ich hasse ja eigentlich auch nur Menschen, die Menschen hassen.
Ja.
Und das ist echt krass.
Die Essenz ist so, also als
Wahnsinn.
Ich das geschrieben habe, dachte ich mir auch so, wow, was machst du jetzt für
Hast du selber Schock gespürt,
daraus?
Ja?
Ja, also das war schon...
Wie kam das? Wie ist der entstanden? Bitte.
Ja, eben durch die aktuelle Situation, irgendwie alles, was man so aufschnappt, so diese Frustration, dass sich nicht richtig was ändert. Und ich bin viel auf Soli-Veranstaltungen letztes Jahr unterwegs gewesen, so also gegen rechts und sowas. Und hab viele Menschen gehabt, die für Menschlichkeit einstehen, die für so gute Werte und Sachen einstehen, dann hast du auf dieser anderen Seite einfach diesen dummen Hass, der nicht weggeht und der irgendwie immer größer wird. Und das hat in mir so eine Frustration ausgelöst. Und gerade, ich habe lange auch mit Dibo diskutiert, was das für eine Art Song wird, weil ich habe das gleich auf diesem ruhigen Beat aufgenommen und habe eben halt so diese... schon eine Art Ohnmacht gespürt, weil du kämpfst halt die ganze Zeit gegen an und hast das Gefühl, du wirfst einfach so mit kleinen Wasserspritzern gegen riesenbrennendes etwas so. Und das war schon, ich war schon an einem Punkt, wo ich nicht mehr schreien kann. Und wir waren viel auf Demos, viel, wo Leute halt laut sind. Und ich habe irgendwie auch gleichzeitig eben so diesen dummen Hass selber gespürt, irgendwie eine so richtige Doppelmoral in mir, so dass ich ja auch irgendwo nicht besser bin, weil ich das hasse einfach.
Ja, Mann, aber es ist so.
Und ich, gerade dieses Ruhige, das irgendwie schon Resignierende, aber gleichzeitig will ich immer noch was sagen. Ich will halt immer noch versuchen, irgendwie vielleicht jemanden zum Nachdenken anzuregen. Und ich habe lange an dem Song geschrieben und dann habe ich nochmal alles umgeworfen. Ach, und dann kam es irgendwie raus und wir haben den sehr aktuell, ich habe den fertig geschrieben und dann sehr schnell released, so noch vor den Wahlen, so das hat sich einfach nach dem richtigen Zeitpunkt so angefühlt.
Aber auch mutig, ein paar Sachen, die da drin sind.
Ich dachte mir aber gerade so, ich habe ja zum Beispiel auch einen Song wie Randale und Hackmack oder Back to the Roots, die auch politischer sind oder irgendwie sich Haltung zeigen. Und da war irgendwie, die sind alle so laut. Und aber ich wollte irgendwie was so vielleicht auch ankommt bei den Leuten, bei die ich damit ansprechen will. Weil ich habe ja ganz viele auf meiner Seite und die will ich ja gar nicht mehr ansprechen. Ich will ja andere zum Nachdenken anregen. Und das war irgendwie so alles zusammen.
Deine Lieblingsline in dem Track?
Ich hasse Menschen, die Menschen hassen.
Ja.
Ja, also es ist einfach.
Ich habe noch ein paar mehr. Ihr müsst euch den Track anhören. Der ist wirklich, ich würde den, weißt du was, ich würde natürlich deine Spotify-Seite bei mir verlinken, aber ich verlinke nochmal explizit diesen Song. Und 1999. Weil das ist so für mich. Das sind Songs, ich weiß jetzt schon, dass ich die immer hören werde. Ich werde die noch in 10 Jahren hören. Nee, das ist wirklich krass. So, das ist wirklich krass. Das gibt's auch nicht oft bei mir. Also, schon wirklich gut, was du da gemacht hast. Wirklich allerhöchsten Respekt. Wie ist denn das? Du hast ja auch, du machst dich sehr stark gegen Nazis und du hast ja auch die Kampagne Kein Sex mit Nazis. Was ich übrigens überragend fand, die Aussage, wie dieser Spruch zustande kam. Magst du den mal? Ja, ich kenne ihn ja schon.
Das war für mich damals so, ich hatte auch auf so einer Veranstaltung gegen rechts war ich gebucht. Das war mein einziges Konzert 2020. Das ist sehr lange her mittlerweile. Und ich wollte irgendwas tragen, was natürlich irgendwie dazu passt, Haltung zeigt. Und ich habe mir eigentlich überlegt, oh, so ein Fuck-Nazi-Shirt so. Und die gibt's ja auch überall zu kaufen. So. Ja. Und hatte aber irgendwie ein Problem, essentiell das zu tragen, weil ich so einen Moment hatte, das ist so Kiffergedanken.
Nee, voll geil. Ich finde das richtig geil. Ich weiß ja, was jetzt kommt.
Fuck Nazis ist ja eigentlich total kontraproduktiv. Richtig. Weil wenn du die fixst, werden sie eigentlich mehr.
Richtig. So. Ja, man, die vermehren sich, Mann.
So, und eigentlich ist es ja kein Sex mit Nazis. So, eigentlich muss man das ja umdrehen. So, und das war genau. So, oh ja, und dann habe ich das gesucht. Es gab es natürlich nicht irgendwie als Shirt zu kaufen. Und dann dachte ich mir, ey, das muss ich irgendwie machen. Und habe mir das einfach so selbst geplottet und also ausgedruckt und auf ein T-Shirt gemacht. Und dann nach dem Auftritt, wo dann halt so ein paar Fotos davon gepostet waren, kamen meine Fans und sagten, boah, wo krieg ich das Shirt her und sowas. Und ich dachte mir, ha, ich glaube, wir müssen das verbreiten.
Und
so.
Das Geilste ist aber, dass du das verbreitest und das Geld aber
spendest
für eine Organisation, die Leuten hilft, die aus der rechten Szene raus wollen.
Ja.
Ey, das ist so geil, Mann. Das ist so, so geil. Und ich könnte mir, also ich wusste nicht, dass es sowas überhaupt gibt, dass es überhaupt eine Organisation gibt, wo Leute hingehen können, weil sie keinen Bock mehr haben, rechts zu sein. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
Ich weiß gar nicht, wie ich über die gestolpert bin. Ich glaube tatsächlich auch über irgendeinen Künstler, Schauspieler, irgendjemand, der die halt auch unterstützt.
Hammer, ich finde dieses Projekt mega. Ich
finde es Wahnsinn, wahnsinnig wichtig, auch deren Arbeit. Exit Deutschland, Leute, bevor wir vergessen, den Namen zu erwähnen, ist eine super wichtige Organisation, finde ich, weil es gar nicht mal so einfach ist, glaube ich.
Aus dieser rechten Szene auszutreten.
Weil, also das ist ja, es hat ja nichts mehr mit einfach nur einem Freundeskreis oder sowas zu tun. Das ist ja wirklich, also die Leute sind darin gefangen und die müssen unterstützt werden von teilweise Namensänderungen, Ortswechsel und sowas. Also das ist ja wirklich auch mit Bedrohungen und sowas. Also das ist krass, wie die Leute da den Menschen helfen müssen. Und es ist gar nicht mal aber so einfach, an diese Menschen ranzukommen. So. Und ich glaube, dass die einfach eine sehr wichtige Arbeit hier in Deutschland betreiben und dass das auf jeden Fall unterstützt gehört. So.
Finde ich groß. Finde ich richtig geil. Wirklich. Also,
danke, Mann.
Also so auch der Gedanke so, ey, fuck Nazis, das passt ja eigentlich gar nicht. Und das stimmt voll, was du sagst. So, weil kein Sex mit Nazis ist natürlich viel, viel geiler. Also das bringt es komplett auf den Punkt, muss ich sagen.
Das löst das Problem vielleicht.
Ja, ja. Also, wow, mega.
Nein, das ist ja auch echt, also vor allem dieses, ich will mich nicht daran bereichern, das hätte sich halt für mich komplett falsch angefühlt.
Aber hättest du machen können, ne? Weil das bestimmt läuft.
Absolut, das läuft auch. Wir haben also gute Spenden da auch schon hingeschickt und da bin ich auch super stolz drauf. Wir haben da auch keine Logos von mir oder so drauf gemacht. Also das ist einfach nur für die Sache selbst,
Hammer.
Weil ich es wichtig finde, das irgendwie zu verbreiten und da das Statement zu setzen. Das fühlt sich sehr gut an.
Und das ist nämlich auch so, ich habe hier nämlich eine Frage und die war, gibt es ein Projekt oder einen Song, bei dem du das Gefühl hattest, jetzt habe ich mich selbst überholt? Und ich habe den Eindruck, dass du mir das gerade schon im Vorfeld einfach beantwortet hast.
Also das ist natürlich so ein Gefühl einfach, dass du etwas machst, was größer ist auch als du selbst und auch als alles, was ich musikalisch irgendwie machen kann. So, ja. Da geht es auch gar nicht um mich
selber. Hast du Angst vor Nazis? Weil ich meine, du machst dich schon sehr, sehr laut. Auf deinen Veranstaltungen, auf deinen Konzerten. Also du.
Ja, also es ist, ich habe eigentlich von nichts Angst, weil ich glaube immer so an Schicksal, absolut, Schicksal,
ja,
was kommen muss, kommt. Und wenn ich Angst habe, stelle ich mich der lieber, weil dann verliere ich die Angst davor. So, es ist schon auf jeden Fall so Taktik, würde ich sagen, so gerade auch, wenn man es so musikalisch nimmt, so ey, früher hatte ich so Schiss vor der Bühne und also jede Bühne, die ich irgendwie begangen habe, wurde weniger schlimm. So.
Ja, natürlich.
Und irgendwann
natürlich.
Stehst du vor 20.000 Leuten.
Nee, aber ich meine, weil du gerade erzählt hast, die müssen teilweise ihren Namen ändern und ich meine, du stehst okay, mit der Maske, aber wir wissen beide, dass wenn man wissen will, wer ist jetzt die mit der Maske oder du machst ja auch Konzerte und wenn die jetzt Bock hätten, dann könnten die auch einfach mal vor der Tür stehen. Mhm. Oder gab's sowas vielleicht? Mhm. Ah ja?
Hatten wir tatsächlich schon. Ich bin auf einer Veranstaltung in Bremerhaven aufgetreten. Das war auch so von so einer Jugendorganisation, von so einer Linken. Und dann haben wir tatsächlich von den ehrenamtlichen Helfern da auf einmal gesagt bekommen, ja, da steht eine Gruppe irgendwie so rechter Jugendlicher, die noch auf euch warten, dass ihr danach rauskommt. Und geht man nicht da lang, sondern geht mal hinten lang und sowas. Also die haben da richtig so auf dem Parkplatz gegenüber vom Edeka auf uns gewartet und wollten da uns irgendwie, weiß ich nicht, vermöbeln oder was weiß ich was so. Ne? Und das war schon ein komisches Gefühl. Gleichzeitig bestärkt es mich natürlich darin, was ich tue, so, weil ich werde niemals leiser sein, nur weil jetzt die lauter sind. So. Und ich glaube daran, dass wir mehr sind und wenn wir alle zusammenhalten, lauter sind und das dagegen stehen müssen auch. Also es bestärkt mich, glaube ich, eher darin, als dass ich irgendwie Angst kriege. Und ich bin natürlich sehr, sehr mir dessen bewusst, auch wenn ich jetzt so Songs wie Ich hasse Menschen poste irgendwie auf meinen sozialen Netzwerken, dann sieht man das ja auch, wie viel eben auch Hasskommentare das einfach so hervorruft.
Wie gehst du damit um?
Ich lasse die stehen. Ich finde das immer sehr witzig eigentlich. So, weil letztendlich, wenn jemand, der meinen Content nicht mag, damit interagiert und mir Hasskommentare da lässt, dann wird ihm das mehr angezeigt. Verbessert meine Reichweite, also hass mich. Du kannst mich so sehr hassen, wie du willst. Also ich werde trotzdem also laut sein und werd nicht aufhören, Haltung zu zeigen.
Woher kommt das?
Ich glaube, das ist ein Gerechtigkeitssinn, den ich schon immer irgendwie
hatte. Aber hast
du
irgendwas erlebt, dass das so bei dir so extrem geworden ist? Ich finde das super, verstehe mich bitte nicht, weil das ist keine Kritik oder so, um Gottes Willen. Ich feiere das übelst. Ich frage mich nur, weil du hast viele so eine Songs. Mm. Das ist jetzt der neueste, würde ich jetzt, glaube ich, mal behaupten. Und der ist schon anders. Der ist anders als die anderen, finde ich.
Mm.
Der ist schon echt krass.
ich weiß immer gar nicht, ob so anders, so man an, also so etwas als anders bezeichnen könnte, weil ich nie so darüber nachdenke, wie mache ich das jetzt, bevor ich es tue. So, ich mache es einfach und es kommt raus und meiner Meinung nach mache ich immer die gleiche Scheiße. So.
Das kommt, nee, so, das passt ja schon mal nicht zusammen, weil nee, an, das hört sich total anders an.
Und ich habe einfach einen starken Gerechtigkeitssinn schon damals in der Schule. Ich würde sagen, dass ich nicht unbedingt so die coolste war, so, aber ich war auch nicht, ich gehörte irgendwie trotzdem dazu und ich habe es schon immer gehasst, wenn irgendwie Leute ausgeschlossen wurden.
Oder unterdrückt wurden.
Und ja, so. Und ich habe schon so in kleinen Kreisen das nicht akzeptieren können. Und
aber hast du damit auch Erfahrung gemacht? Weil du bist ja nicht hier geboren. Ich meine, du bist sehr früh hierher gekommen.
Ich würde sagen,
fühlst du dich als Deutsche?
Nee. Ich fühle mich aber auch nicht als irgendwie Russisch.
Ich auch nicht.
Oder,
also ich finde das sogar, also
ich verstehe das Konzept.
Ich fühle mich auch beleidigt, wenn mir das jemand. Nee, ich mein's ernst. Ich will keine Russin sein. Nichts gegen die Russen, aber ich will halt keine sein, weil ich bin halt keine. Ich bin eigentlich deutsch, aber fühle ich mich deutsch? Nein.
Ja.
Ich kann mich auch mit der deutschen Mentalität überhaupt nicht identifizieren.
Ich glaube, ich habe schon deutsche Gewohnheiten und Züge. Ich habe russische Gewohnheiten, Züge. Das ist alles, was mich irgendwie gleichzeitig geprägt
absolut, aber
hat,
ich aber bin trotzdem, ich bin hier geboren. Ich war noch nie in meinem Leben in Russland. Ich kenne das Land
Russland
nicht mal.
In Russland war ich einmal in meinem Leben, als wir umgestiegen sind aus Kasachstan nach Deutschland, in Moskau.
Verstehst du, ich war nirgendwo dort. Aber ich bin trotzdem, also wenn ich sage, so ich bin deutsch, weil ich bin deutsch, heißt das, nee, du bist nicht deutsch. Also so, wenn dann irgendwann mal gewisse Leute an der Macht sind und ich mir hier irgendwas zu Schulden kommen lasse, dann bin ich nicht deutsch. Und dann hatte ich eine Diskussion mit meinem Mann, das war echt krass, weil er meinte so, ja, du verstehst das glaube ich nicht, weil wenn die das dann wirklich so umsetzen, dann muss jeder Nicht-Deutsche, der wird dann zurückgebracht so. Und ich so, wohin wollen die mich denn zurückbringen? Ich bin doch von hier, ich bin doch hier geboren, so, worüber reden wir. Ja, nee, du musst dann gehen. Ja, aber wohin denn? Wohin? Ja, weißt du, was ich meine? Ja, wohin denn?
Ich meine, ich bin in Kasachstan geboren. Ich bin 89 geboren. Das heißt, ich bin noch zur Zeit der UdSSR dort. Das heißt, ich habe noch schön sowjetische Geburtsurkunde und bin deshalb auch, habe eine russische Staatsbürgerschaft. Also als Spätaussiedler sind wir dann hierher gekommen, weil wir deutsche Vorfahren haben und de facto deutsch sind. Ich habe bis heute, glaube ich, beide Staatsbürgerschaften. Also ich musste irgendwas mit 16 unterschreiben, dass ich beide habe. So. Und da wusste ich auch das erste Mal, dass ich überhaupt so eine zweite irgendwas so habe. So. Und dann, also ich bin natürlich, ich kann Russisch, ich habe
fließend? Sprichst du es fließend?
Ja, also ich würde sagen, kein Nachrichtenrussisch mehr, das übersteigt jegliche
und
meiner
Fähigkeiten. Und jeder hört auch, dass ich das so eigentlich.
Ich habe auf jeden Fall richtig den deutschen Akzent.
Den übelsten, auf jeden.
So,
und musst du auch erstmal nachdenken, wenn du das sprichst? Ja, ich auch.
Ja, also gewisse Sachen gehen natürlich, aber ich habe natürlich auch voll dieses so deutsch-russisch. Mit meinen Eltern spreche ich ja auch so, geh hol mal die Tileschka. So, also das ist ja immer so, das, was schneller da ist, das nimmst du halt.
Natürlich.
So, ne?
Ich meinte zu meinem Mann jahrelang, gib mir mal den Pult. Und er so, was ist ein Pult? Und ich so, nur den Pult, um den Fernseher umzuschalten. Ich so, um die Sender zu wechseln. Und ich meinte ich so, gib mir mal den Fernsehschalter. Und er so, den was? Und ich so, na, den Pult, Mann. Und ich, bis ich gepeilt habe, dass das Fernbedienung heißt, das ist, das, weil das einfach so in mir drin ist. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, Mann.
Also es ist so voll, weißt du, es ist voll witzig.
Das kenne ich absolut.
Und dann kommt irgendjemand und sagt mir, ich bin nicht deutsch, verstehst du?
Und gleichzeitig sagt mir jemand, okay, er ist stolz darauf, dass er Deutscher ist oder stolz darauf, dass er das ist. Und ich verstehe das nicht, diesen Stolz auf irgendwie, wo du rausgeplumpst bist.
Ja.
Verstehe ich nicht.
Ja.
So. Also,
das ist eigentlich voll egal.
Ich glaube, dass ich bin sehr dankbar dafür, zweisprachig aufgewachsen zu sein.
Geil.
Ich bin dankbar dafür, mit diesen vielen guten Werten aufgewachsen zu sein.
Ich bin dankbar für das geile Essen.
Ja. So, auf jeden Fall. Also das ist auch... Also,
ich kenne so voll vieles Essen, habe ich auch erst voll spät kennengelernt, weißt du, so, weil... So irgendwelche Schweinebraten mit Sauerkraut oder so. Ich kenne das gar nicht. So bei mir zu Hause gar. Ich habe halt immer russisches. Ja. Natürlich.
Ja, Mantel.
Oh, Borsch. Lecker. Lecker. Oder Schubert. Genau. Oder Napoleon und all so. Oder Sirniki und so. Weil es ist alles so lecker und so. Und ich kenne dieses. Also
Schaschlik.
Beste.
Mach den besten, Alter.
Aber das sagen alle Kinder über ihre Väter. Also alle sagen, mein Papa macht das beste Schaschlik.
Schöner Mangal. So.
Ist geil. Also,
draußen zu jeder Jahreszeit.
Und meine Freunde haben es auch immer geliebt, bei uns essen zu. Also bei uns war immer Open
auch
House.
Für alle auch so, ne? Also das Haus war für alle Freunde immer offen. Das fand ich so den einzigen Unterschied, den ich jetzt wirklich sagen würde, so von meiner Familie zu so deutschen Familien. Bei deutschen Familien habe ich das erst so kennengelernt. Okay, wir müssen jetzt essen, du bleibst jetzt hier im Zimmer. So, ey, und ich war so, hä? So,
ich finde das so, voll erschreckend.
Das kannte ich von mir zu Hause
gar nicht. Ich finde das sehr erschreckend, weil mein Mann hat mir das erzählt. Und ich kenne das nicht, weil ich hatte auch jetzt nicht, also ich hatte wohl andere deutsche Freunde, also oder auch gar nicht, keine Ahnung. So, keine Ahnung. Aber dieses, oder du musst dein Kind, also ich kenne das jetzt so, weil wenn meine Kinder irgendwo sind, dann müssen die dann um 17:30 abgeholt werden, wo ich dann schon selber weiß, ah, okay, ich muss ihn abholen, weil die dann wahrscheinlich um 18 Uhr, warte, ich hab eins, weil die dann wahrscheinlich um 18 Uhr Abend essen, weißt du, was ich meine? Und damit ich mein Kind. Bei mir gibt's das nicht. Wenn bei mir Kinder zu Besuch sind, bei mir ist anders. Bei mir ist sogar so, weißt du, so, die kommen nach Hause, die kriegen Essen, die sind zu Hause, sie kriegen Essen und bevor sie gehen, kriegen sie auch noch mal Essen. Weißt du, was ich meine?
Das ist keine so, hungrig geht.
Ich verstehe das nicht. Und meine Kinder sagen dann auch immer, Mann, ist es okay, ist es genug? Und dann sage ich, ja, nicht, dass der nach Hause geht und seiner Mutter sagt, er hat nichts zu essen gekriegt. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll.
Das ist so.
Das kenne ich auch so von zu Hause. Also auf
normal.
Jeden Fall. Das war definitiv genau
also,
so.
Ich glaube, nicht, dass es das bei uns war, gab, aber selbst wenn meine Mutter mal zu wenig gekocht hätte, hätte sie vermutlich eher aufs Essen verzichtet, als dass sie meinen Freunden da nicht was angeboten hätte.
Voll.
Das ist einfach. Und meine Mutter war auch so und es.
Ja, aber bei uns wurde auch schon für 3-4 Tage gekocht.
Ach nee. So manchmal kommen Leute zu Besuch und sagen so, ey, ist das bei euch normales Abendessen? Und meine Kinder gucken dann immer so völlig verstört und verstehen gar nicht, worüber die reden so. Aber Essen ist auch was Geiles und das gehört auch dazu. Ja. Mein Kleiner ist richtig hart. Manchmal, wenn es dann schnell gehen muss und ich mache dann nur so 2-3 Sachen und stell die auf den Tisch, guckt er mich an und fragt mich,
war's das?
Ja. Okay. Ja. Und ich denke mir so, hä, hast du nicht genug oder was? Aber das ist so ein Mentalitätsding, muss ich dir sagen. Und das fehlt auf jeden Fall. Das
ist anders einfach so.
Aber warum?
Ne? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das... Ich hatte auch definitiv deutsche Freunde, wo bei den Familien das auch anders war. So definitiv auch so.
Aber ich finde es voll komisch.
Im Grundsatz eher anders. Also eher
voll seltsam.
So
voll seltsam.
Nicht die Freunde.
Nee. Sag mir mal noch, bevor ich jetzt hier langsam leider die Uhr schon sehe. Ich könnte jetzt hier Stunden mit dir sitzen. Ja, ich find's mega. Dein Lieblingstrack. Von dir.
Von mir.
Von dir. Hast du einen Track, wo du sagst so, ey, den feiere ich schon selber immer noch?
Ich liebe alle meine Kinder. Das ist schwer, sich auf einen festzulegen.
Gibt's einen, den du nicht mehr feierst?
Boah, da gibt's schon einige, wo ich einfach denke, boah, bist du wack.
So. Performst du die dann noch?
Nee. Die werden ad acta gelegt.
Schublade, ja.
Schön, dass es sie gibt. Sie gehören definitiv zu meiner Entwicklung. Deswegen, ich bereue keinen meiner Tracks irgendwie und denke, okay, aber ich denke mir bei jedem, wenn ich irgendwie höre, oh, da hättest du geiler rappen können, so denke ich mir so. Aber das ist wahrscheinlich meine eigene Wahrnehmung.
Ja, aber es ist immer so bei euch.
Weil
das ist so ein Künstlerding, glaube ich.
Du entwickelst dich halt auch einfach. Ja. Und ich glaube, also vor 10 Jahren hätte ich gewisse Tracks auch nicht, glaube ich, niemals so geschrieben oder wahrscheinlich auch gar nicht geschrieben. Auch diese persönlichen Geschichten so. Das kommt mit der Zeit, dass du auch lernst, deine Therapie richtig so einzusetzen. Und
wie ist denn das? Kannst du dir vorstellen, ich weiß nicht, du hast keine Kinder, vermute ich.
Nein.
Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal Kinder zu haben? Hättest du gerne Kinder?
Ich weiß es, ich gebe dir einen Track, der heißt Mama. Da sage ich, Mama, ich will keine Kinder. So. Und es war definitiv, also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also momentan nicht.
Ich frage dich das, weil ich wissen möchte, was denkst du, ab wann können Kinder, Jugendliche deine Mucke hören?
Oh, es ist so schwierig. Mhm. Es ist so schwierig. Ich würde eigentlich sagen, meine Mucke ist gar nichts für Kinder. Ich habe meine Mucke auch noch nie an Kinder vermarktet. Meine Statistiken sagen auch, die U18-Jährigen sind so bei 1%.
Sogar noch älter, ne?
Ja.
Weil die Texte auch einfach zu schwer zu verstehen sind, ne?
Ich weiß es nicht. Vielleicht auch durch mein eigenes Alter so, dass ich ja einfach so mit...
Hä, wieso? Ich dachte, du bist 18.
Mhm. 23. Nein. Es ist, die Maske hält jung.
Jetzt wissen wir den wahren Grund. Genau.
So, und trotzdem, wenn ich einen guten Tag haben will, gehe ich ungeschminkt Kippen holen und dann werde ich nach Ausweis gefragt.
Wirklich?
Ja.
Ey, da wurde so ein Junge vor mir nach seinem Ausweis gefragt und ich gucke den Verkäufer an, ich so, ey, mich hast du hier noch nie nach Ausweis gefragt. Ich war voll traurig und du erzählst mir jetzt das Gleiche, weil ich verstehe nicht.
Ungeschminkt irgendwo.
Echt, ja?
Kippen holen.
Ist doch geil, oder?
Ey, ich freue mich so krass darüber. Ich bin jetzt 35.
Ja?
36. So.
Das wusste ich nicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich wusste es wegen deinem Infos, aber ich hatte das jetzt nicht auf dem Schirm. Ja. Und jetzt, wo ich hier mit dir sitze.
Ja, 89.
Und
manchmal glaube ich das selber gar nicht. Und deswegen, ich kann mir, Respekt an meine Eltern, dass die so mit 23.
Unfassbar.
Ich glaube, mit 25 sind die dann ausgewandert.
Das war aber so.
Nach Deutschland. Ja. Alter, ich habe gerade so meine Umzüge in Ruhrpott und nach Berlin so aus Flensburg geschafft. Und das war schon hart, so ohne deren Hilfe wahrscheinlich auch nicht. So. Und die ziehen sowas durch. Und ich denke mir immer noch, ich bin voll das Kind. So.
Ja.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, andere Kinder zu erziehen, weil ich selbst noch voll das Kind bin.
Nee, glaube ich. Das ist so ein Ding, das kommt von alleine.
Meinst du?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, du wärst auch eine geile Mutter, ehrlich gesagt. Doch, könnte ich mir schon vorstellen. Doch. Ich weiß nicht. Ich würde mich eher fragen, will ich in die heutige Zeit noch Kinder setzen?
Ja,
was bei mir im Kopf so die Frage ist. So,
voll die Gedanken.
Weiß
ne?
ich nicht. Also ich finde die Welt... Ich finde die schon richtig scheiße momentan.
Das genau das.
Also die gesamte Welt. So, ich
ja.
kann noch nicht mal sagen, weil ich finde dieses ständige Kriege und dieses, es nervt mich einfach nur noch.
Und gleichzeitig voll so Social Media Oberflächlichkeit.
Unfassbar.
Und, ja.
Ich habe hier noch meine Frage und zwar, was ist ein Satz, den du deinem jüngeren Ich gerne sagen würdest, aber dir selbst heute manchmal noch nicht glaubst?
Oh, gute Frage, wow. Das ist echt eine gute Frage. Also es gibt vieles, was ich meinem jüngeren Ich gerne sagen würde, gerade auch so, wenn du so auf deine Idole triffst und solche Geschichten immer normaler für dich werden und irgendwann sich halt auch ändern von diesem Fansein zu diesem Dazugehören irgendwie, das peile ich manchmal noch selber gar nicht, dass
ich
ein Teil der Rap-Szene bin, zu der ich mal aufgeschaut habe. So. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich so, ey, zieh durch, genauso wie du es machst. Also ich glaube, ich würde auch, wenn ich alles nochmal so machen könnte, ich würde nichts ändern. Ich würde genau so machen.
Alles? Geil. Aber das ist doch geil.
So mit allen Fehlern, so die dazu, mit allen Tränen auch, so die über die Jahre geflossen sind.
Nee, ich wünsche dir keine Tränen mehr. Reicht.
So, aber manchmal ist auch gut. Manchmal, ich liebe weinen, wenn das so dann weggeht, so dieses Gefühl der Traurigkeit.
Ja, aber bei mir ist immer Weinen dann immer so mehrere Tage.
Ja.
Weißt du, so.
Fühle ich. Und Freudentränen sind ja auch was Schönes.
Ja, die liebe ich.
Ja.
Ich bin auch ein wahnsinnig emotionaler Mensch.
Ich auch. Ich heule auch bei jedem Film.
Ja,
auch emotionale Songs können mich manchmal richtig ergreifen.
Ich weine sogar bei den Cartoons mit meinen Kindern, Mann. Du verstehst nicht mal, ich bin richtig hart, Mann. Aber nicht diese Disney-Dinger mit Singen und so. Das ist nicht meins.
Ja.
Aber so viele Filme und die gucken mich dann immer nur so an und ich
schau mal, was ist mit dir los?
Ja. Ich will mal so ein bisschen mehr Gefühl, so, aber okay. Ich fühle das. Aber ich finde es auch gut. Das zeigt, dass wir Menschen sind.
Voll.
Weißt du, das ist, diese Oberflächlichkeit ist bei uns noch nicht angekommen.
Ey, gerade im Rap so, ne, du versuchst immer stark zu sein, ja, und sowas. Und das musste ich auch erstmal lernen, so eine tiefen Songs überhaupt zu schreiben und wie sprichst du überhaupt über deine Gefühle?
Aber
so,
das ist krass, du machst es echt gut. Du hattest ja, ich weiß nicht, nennt man das Vorgruppe, wenn es einfach ein einzelner Rapper ist? Mhm.
Ja, Support.
Genau. Und, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Okay, ich sag gar nichts.
Sag alles. Halt nichts zurück.
Shit. Ich habe mich gerade voll tief ins Nest gesetzt. Guck mal, das Ding ist mit mir, es gibt Menschen, die mögen mich nicht. Ich kann nicht so gut lügen. Ich kann voll gut lügen, wenn ich meinen Mann anlügen muss. Gar kein Problem, ey, wirklich. Aber so mit Lügen ist nicht so meins. Na, jedenfalls bei deinem Konzert war ja so ein Mann, der da so rumgesprungen ist und der sich auch, glaube ich, gut findet und bestimmt auch absolute Daseinsberechtigung hat. Und ich will ihn auch gar nicht schlecht reden oder so. Aber das war schon krass. Du hast den einfach mal in Grund und Boden gestampft. Das war so
aber
eine ganz, alles, deine die Energie, die da war, als du dann auf der Bühne standst, war eine ganz andere.
Ich glaube, es liegt auch an den Fans.
Nein.
Wenn die Fans für dich
nein,
da sind. Doch,
nein,
safe.
Nein. Ey, es gibt doch voll viele Vorgruppen, die sind geiler als der Hauptact.
Findest du?
Ja.
Okay.
Nein. Aber hätte jetzt klappen können. Ich glaube, du hast natürlich ein Stück weit recht mit Fans, aber du darfst ja nicht vergessen, ich war da ja noch kein Fan und ich lasse mich nicht von dem Hype um mich herum mitnehmen, weil das juckt mich nicht. Ich mag ja also so Menschenmassen und so mag ich nicht. Ich war ja wirklich wegen dir da. Und ich stand so da und ich habe mir das alles angeguckt und der wurde ja auch gefeiert von deinen Fans. Also die sind ja super süß.
Safe, die sind die Besten.
Die sind
Alter,
wirklich
also
süß. Die haben wirklich den echt gefeiert. Ich meine die Energie. Mhm. Die Energie und auch seine, wenn die, als die Worte, die er sprach, rauskamen, hatten eine ganz andere, einen anderen Effekt auf mich.
Eine andere Stilistik einfach so, ne?
Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich glaube einfach, dass du schon sehr, sehr stark bist. Ich glaube, dass du das selber gar nicht verstehst. Nee, das ist gar nicht, das sind jetzt gar nicht so die Props, das ist einfach die Wahrheit. Das ist so,
du, ich glaube, mein,
hast eine krasse Ausstrahlung auf der Bühne. Wirklich heftig. Und ey, sogar bei den Songs, die eigentlich nicht meins sind, dieses Techno-artige und so, sogar da dachte ich mir so krass, was macht sie da eigentlich gerade? Das war
weiß
wirklich
das selber
heftig.
Manchmal gar nicht.
Das meine ich ja. Das glaube ich dir. Ich glaube, du hast, ich könnte mir vorstellen, dass du gar nicht weißt, wie du wirkst, weil es ist wirklich heftig. Da ist diese kleine, und ich stand so da und ich gucke so meinen Mann, ich so, die ist voll klein. Und das ist so, also ist ja auch, und du rockst das aber wirklich, du hast schon echt viel Energie.
Danke,
sehr, sehr viel.
Ey, das ist, aber nach 15 Jahren, ich wäre echt sauer auf mich selbst, wenn ich nach 15 Jahren nicht so abliefern würde. Dann würde ich mir denken,
dann hättest
was,
du was,
hast
falsch
du,
gemacht,
ja,
ne?
Was hast du eigentlich 15 Jahre gemacht? Ey?
Ist es das, was du auch bis zum Ende machen willst?
Erstmal schon.
Mucke.
Ja. Also ich glaube nicht, also dass das in zumindest absehbarer Zeit irgendwie einen anderen Weg geben wird für mich. Also
nee, mach mal. Mach mal so weiter. Finde ich gut.
Bis es klappt.
Ey, hör mal auf, es hat schon geklappt. Du hast ja schon deine Fanbase so.
Wir wollen die Eins.
Die Eins?
Ja. Da bin ich super stur, da will ich, ey, ganz ehrlich so.
Feier ich
ja,
voll, beste Einstellung. So. Ich war auch die Eins. Ich will auch, ey, Weltherrschaft im Podcast da sein. Safe. Nur deshalb mache ich das so. Also wer denkt, dass das hier so mein Hobby ist, nein. Aber ja, finde ich gut. Scheiße, jetzt ist meins. Ah, hier. Okay. Nee, finde ich gut, mach. Sollte aber auch machbar sein. Also ist ja nicht.
Ich habe Zeit.
Ja. Okay, aber du willst auch nicht als Rentnerin mit den dritten Zähnen dann da erst auf die Eins gehen?
Nee, das wäre schade. Das wäre einfach schade. Ja. Aber wie gesagt, die Maske hält jung.
Wann kommt denn noch was Neues?
Bald. Sehr bald. Also sehr
liebe
bald
das ja, wenn man
wow
bald sagt. Ja?
Wann kommt raus? Wann?
Was bald. Sehr bald.
Sehr bald. Nicht mehr diesen Monat, aber nächsten Monat.
Achso, siehst du, wir sind diesen Monat noch am Start.
Ja, nächsten Monat, klar. Ganz bald. Ganz
geil,
bald.
Geil. Machst du dann, zeigst du auch ein bisschen auf Insta, ne?
Natürlich.
Gibt es einen Vorgeschmack, um was es gehen wird, oder verrätst du gar nichts?
Es wird ein Feature.
Ah, okay, mit wem?
Das verrate ich noch nicht.
Finde ich super. Cliffhanger ist immer notwendig. Ja. Antifuchs, es war mir eine Riesenfreude. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Du darfst aber nicht gehen, ohne die letzte Frage zu beantworten. Oh Gott. Ja, die kommt. Und die lautet: die maximale Blamage.
Die maximale Blamage.
Was war das Peinlichste, was dir je passiert ist?
Mir ist nichts peinlich.
Wirklich nicht?
Nein.
Komm, irgendwas Peinliches.
Ich mache so oft peinliche Sachen.
Wirklich?
Ja.
Zum Beispiel.
Wenn ich auf der Bühne stehe, dann neige ich manchmal dazu, wenn ich so richtig irgendwie jemand anrappen will, ich stehe immer so mit dem Buckel und so. Und wenn ich dann Videos davon sehe und mir denke, was machst du da, Kind? Was machst du da? Zum Glück finden es alle irgendwie cool. Ich habe auch keine Ahnung, warum.
Also so richtig peinlich ist dir nicht?
Nee, gar nicht. Also ich muss sagen, ich trete voll oft im Fettnäpfchen. Ich bin irgendwie, glaube ich, weird, so würden die meisten sagen. Ich laber voll oft voll die Scheiße, so wenn der Tag lang ist.
Ja, es liegt am Kiffen. Ja. Okay, also safe. So, ja, du hast ja auch mal erzählt, dass du Stress hattest. In einem Interview hast du mal erzählt, dass du Stress hattest mit einem Türsteher.
Ja.
Ja, ich weiß, es kommt öfter vor. Ja, ja. Aber die Geschichte war folgendes. Und zwar warst du zweimal nacheinander, weiß ich nicht wo, ich vermute mal Club. Und dann kam der Türsteher am nächsten Tag, mit dem du am Tag zuvor übelst Stress hattest. Und der meinte, oh mein Gott, da ist die Verrückte wieder.
Das war auf dem Festival, ja.
Und ich will dir mal was sagen. Weißt du, nur der Verrückte hat gesunden Menschenverstand. Sonst würde er den Unterschied zwischen verrückt sein und gesund sein gar nicht kennen. Von daher, lass mal nicht über Verrückte reden.
Ey, ich bin die Verrückte mit der Maske. Ich kann damit ganz gut leben.
Aber ich glaube, verrückt ist so. Ist
safe. Übrigens, auf dieser Geschichte ist A4 zu entstanden. Basierend echt auf jetzt? Einer wahren Story.
Wir hören uns jetzt gleich Ey Fotze, aber in der Weihnachtsedition an.
Ja, Mann.
Alles klar. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke für
es hat
die
mir
Einladung.
So viel Freude gemacht.
Ich auch.
Und ich kann nur sagen, hört euch ihre Sachen an. Lasst uns ihr irgendwie behilflich sein, dass sie auf die Eins kommt. Nicht erst mit den Dritten. Ja. Finde ich geil. Und bei deinem nächsten Berlin-Konzert bin ich auf jeden Fall wieder am Start.
Nice.
Richtig geil. Hey, danke, dass du da warst. Nicht erschrecken. Ich sage,